Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ja, viele Leute hören nicht so genau hin oder also ich werde oft damit konfrontiert, dass ich gesagt habe, zum Beispiel neulich mal beim sehr, sehr schönen, da hatte ich ein sehr, sehr schönes Interview im Deutschlandfunk Kultur, ja, im Gespräch, und da hieß es, und ich habe mit der Moderatorin unglaublich gut verstanden und sehr viel gelacht, und zwar, ich finde es sehr lustig, und irgendwann in der Mitte des Gesprächs fragte sie dann, ja, aber warum, Sie sind ja schon immer sehr ernst, und dann musste ich lachen und sagen, finden Sie, weil ich fand eigentlich, wir haben gerade ziemlich viel gelacht, ungefähr so wie wir jetzt auch schon. Also deshalb, das scheint eine Projektion zu sein.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Mein heutiger Gast ist jemand, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe, als er zugesagt hat. Und mein großer Versuchsaufbau für die heutige Sendung ist der, dass ich hoffe, dass wir am Ende dieser Sendung als allerbeste Freunde den Rest unseres Lebens miteinander verbringen werden. Denn ich habe so viele Sachen gefunden, in denen ich mich selber wiedergefunden habe. Da ist auf jeden Fall eine Wesensverwandtschaft irgendwo drin versteckt, und die versuche ich heute rauszuarbeiten. Herzlich willkommen, Dirk von Lotzo.
Hallo.
Hi. Erstmal kurz zur Nils-Bokeberg-Erfahrung. Wir versuchen es immer allen Gästen so gemütlich wie möglich zu machen und soll nicht so heimisch wie möglich fühlen. Wir fragen dann vorher so ein bisschen Snacks ab und Getränke. Bei dir war es Coke Zero.
Ja.
Haben wir extra aus der Glasflasche besorgt, weil es am besten schmeckt.
Super.
Dann haben wir irgendwie noch Chips für dich und so, ein bisschen Knabbereien. Und was wir auch mal versuchen, ist so rauszufinden, wer so die Idole oder Vorbilder oder Einflüsse oder so unserer Gäste sind. Damit man sich so wortwohl fühlt und die dann einzurahmen. Und bei dir habe ich in einem Interview gelesen, dass du als Kind, als du im Kino Conan der Barbar gesehen hast, gedacht hast, boah, das ist total geil, was für ein super geiler Film.
Ja.
Und so. Und deswegen haben wir dir hier ein schönes Conan-Bild hingestellt.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Das stelle ich mir hier hin. Das sieht super aus. Arnold Schwarzenegger ist einfach der Beste.
Aber diese Conan-Zeit, ne, das war auch, wir haben früher immer Phantomkommando, das war, glaube ich, sein anderer Film aus der Zeit, den haben wir früher immer bei Freunden zu Hause auf Video heimlich geguckt und fanden das wahnsinnig toll, wie brutal der war und wie krass das war und so. War das auch sowas, was dich an dem so beeindruckt hat, als du so jung warst?
Mir ging es eigentlich weniger um Arnold Schwarzenegger, obwohl er in seiner Rolle als Conan natürlich unschlagbar ist, liegt natürlich auch dem genialen Regisseur John Milius, der ihn hervorragend besetzt und dann auch geleitet hat als Regisseur. Übrigens sehr gegen den Willen der Studiobosse, weil Arnold Schwarzenegger zu dem Zeitpunkt nur in Anführungsstrichen Mr. Universum und vielleicht in ein, zwei Quatschfilmen mitgespielt hat. Und John Milius wusste, das ist aber mein Conan, der verkörpert diese von Robert E. Howard geschaffene Figur am brillantesten.
Ja.
Und er fand wahrscheinlich auch seinen österreichischen Akzent, der passte halt auch zum barbarischen. Ne? Das ist, weiß man ja, das ist einer der barbarischsten Akzente auf der Erde. Und lange Rede, kurzer Sinn. Mir ging es um Conan, weil ich zu dieser Zeit, da war ich wahrscheinlich so 12, 13, 14 oder so, war ich so wahnsinniger Fantasy-Fan.
Ah, ja.
Das war so die erste Welle, als Herr der Ringe von Tolkien und auch der dazugehörige Zeichentrickfilm von Ralph Bakshi, der auch Fritz the Cat gemacht hat, also ein Underground Filmemacher eigentlich, so nach Deutschland schwappte, so in den Übersetzungen, und Herr der Ringe war in den Bestsellerlisten seit Jahren, in den Spiegel-Bestsellerlisten und so, und dann kam so diese Fantasy-Welle eben mit Conan der Barbar. Und
dann kam auch so Willow.
Und dann gab es unglaublich viele Nachahmungen von Conan, aber meistens italienischer Provenienz, auch sehr schön teilweise. Und ich fand das halt super, weil es so unpädagogisch war. Ja. Ich mochte die fantastischen Welten und das Eskapistische und die und das Düstere und Gruselige, aber es war nicht dieser Michael-Ende-Schrott, wo man so merkt, so, das ist so von Grundschullehrern, die wollen, dass man das liest oder Gymnasiallehrern, weil das ist irgendwie moralisch hochstehend und bringt einen so auf
also den... Es geht um Bücher.
Bücher, ja. Und den bildungsbürgerlichen Pfad und so. Und das ist halt unverhohlen schundig.
Ja. Ja.
Und das zieht einen natürlich als Kind total an.
Ist das auch, das frage ich mich manchmal, wenn ich da auch so an meine Kindheit in dieser oder in diese Zeit meiner Kindheit so 12 bis 14 zurückdenke, da gibt's so ein Männerbild, das irgendwie so over the top ist, dass einen das so total anzieht. Also so wie Conan, bei mir waren das zum Beispiel diese He-Man-Figuren, Masters of the Universe. Das war ja auch so ein super überhyptes Männerbild, das irgendwie, das ich wahrscheinlich einfach irgendwie gut fand.
Ja, das stimmt. Das ist komisch, dass man das gut fand, weil ich eigentlich immer auch schon als Kind relativ unmännlich und fast schon effeminiert war oder so. Ich war überhaupt nicht gut im Sport. Ich war in jeder Hinsicht genau das Gegenteil von Conan, weil ich total dünn war. Also so dünn, dass es nicht mehr... Also heute gilt das natürlich als schick, aber damals war es eben, ging es schon in Richtung Magersucht und also Unsportlichkeit.
Ja. Ja.
Also vom Erscheinungsbild Magersucht. Ja, ja. Gegessen habe ich natürlich schon. Aber ich war unsportlich und schlecht im Schulsport, was ja das Schlimmste überhaupt ist für Jungs, wenn die, weil das zu der Zeit einfach irre viel zählte noch, ne? Und die Mitschüler ja so grausam sein können und vieles am Schulsport ja auch eine Fortsetzung des Faschismus mit anderen Mitteln ist, wenn man da Völkerball zu spielen hat, sich da gegenseitig abzuschießen hat und ähnliches und die Schwächeren, also sogar auch vom Sportlehrer noch verlacht werden.
Es geht ja quasi schon bei der Mannschaftswahl los, wenn man als Letzter übrig bleibt.
Exakt, also deshalb das, also diesem Männerbild habe ich wirklich überhaupt nicht entsprochen, aber ich glaube, dass Conan eigentlich eine Frau ist. Und He-Man natürlich auch, weil der ist ja nur eine Ableitung von Conan.
Ja.
Und also diese Geschichten sind so campy und so, wie hast du es genannt, over the top oder so, dass das, und es ist ja etwas, was beim Bodybuilding grundsätzlich der Fall ist. Also das ist ja so männlich, dass es schon fast wieder weiblich ist.
Ja.
So, und da liegt so in dieser Aufgepumptheit, liegt schon irgendwie was, es ist sehr narzisstisch natürlich und es hat so was, es ist vor allem auch witzig.
Ja.
Und der Conan-Film hat natürlich noch andere Elemente, die mich total angesprochen haben. Dieses Wortlose und der Einsatz von Landschaft und Musik. Ich habe den Film übrigens neulich mal wieder gesehen.
Ja.
Den gibt es bei Amazon Prime oder so, kann man den umsonst angucken. Und es ist verrückt, weil es funktioniert eigentlich wie ein Musical oder wie eine Oper. Es wird wenig gesprochen, aber es läuft die ganze Zeit so eine pseudo-wagnerianische Musik. Das ist sehr, wirklich äußerst schlecht. Filmkomponisten Basil Poliduris ist der auch noch prätentiöserweise. Das ist schon, es ist wahnsinnig lustig.
Das erinnert mich an, hast du mal die Metropolis-Fassung gesehen mit dem Moroder-Soundtrack?
Das müsste so ungefähr zur selben Zeit, vielleicht ein bisschen später rausgekommen sein. Die habe ich aber ehrlich gesagt nie gesehen.
Ich habe die mal im Studium gesehen, an der Filmhochschule und es war in Filmgeschichte und unsere Professorin hat uns dann diese ganze Geschichte erzählt. Das war ja dieser Wettstreit zwischen Moroder und Bowie damals, die Neuvertonungsrechte, um die Neuvertonungsrechte gebettet haben, gewettet haben. Und dann hat Moroder am Ende gewonnen, hat dann ein bisschen mehr gezahlt und hat dann diesen super Moroder. Und ich finde, wir haben es dann in der Filmhochschule geguckt und unsere Professorin hat es uns so als Trash anmoderiert und gezeigt.
Ja.
Und ich war hin und weg.
Weil naja, also Giorgio Moroder ist natürlich der Allergrößte.
Na, total.
Das ist halt München. Aber besser auch, geht's nicht.
Ich finde es aber auch so geil vermessen von ihm, Metropolis neu zu vertonen.
Ja.
Also, weil das so künstlerisch nicht so zusammenpasst. Wie bei Bowie, wo man sagt, naja gut, Bowie hat ja die Hälfte seiner Figuren irgendwie aus Metropolis abgeguckt, so in etwa. Mhm. Aber bei Moroder, das bringt man nicht in Verbindung so.
Mhm. Ja, aber Moroder hatte halt schon Film-Soundtrack-Erfahrung. Er hatte ja zum Beispiel die Musik zu Die unendliche Geschichte gemacht, wo wir wieder beim Thema Fantasy-Film sind. Der Film ist eigentlich nicht schlecht, jedenfalls 10-mal besser als das Buch.
Ja. Ja, ich fand, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Schlüsselszenen, die allen Leuten so in Erinnerung geblieben sind, wie das Pferd da versinkt und so.
Ja, also ich meine, vor allem die Musik reißt es raus. Der Titelsong mit Limahl ist natürlich herrlich.
Der ist sehr, sehr gut, das stimmt. Ich finde das interessant, weil ich habe so viele, es gibt natürlich, wenn man so Interviews mit dir liest, gerade so in den letzten Jahren, handeln viele von Kindheit und von Jugend. Das liegt natürlich einerseits an dem Album Die Unendlichkeit, dieses sehr biografische Album, auch an deinem Buch Aus dem Dachsbau. Wo ich übrigens ganz kurz, das nur als kleine Anmerkung, ich bilde mir manchmal ein, so ein bisschen, so eine ganz leichte Form von OCD zu haben, also so ein Ordnungszwang, dass man irgendwie das
was
Ding...
Was heißt OCD?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was wofür die Abkürzung steht, ich kenne es quasi nur als Begriff OCD, aber das ist so, wenn man so krankhaft alles in Ordnung haben will.
Ah, okay, alles
so,
klar.
Wenn man nicht damit klarkommt, dass ein Buch falsch rumsteht zwischen
lauter gleichen Büchern.
Und so. Und was mich an deinem Cover... Man aus dem Dachsbau wahnsinnig macht, ist, dass das B erst im letzten Wort kommt, aber trotzdem das ABC darstellen soll.
Ja, also, genau.
Und das C eigentlich aus dem mittleren Teil kommt.
Ja.
Das macht mich wahnsinnig die ganze Zeit.
Aber das war auch so gedacht.
Ja, wirklich.
Ja, das war auch so gedacht, dass das so Leute wie dich sind.
Ja. Triggered. Okay, der Plan ist aufgegangen. So ein bisschen wie dieses wie hieß das? Es gab doch mal dieses Bild, ich glaube in Holland hing das in der Nationalgalerie in Amsterdam, wo quasi nur Rot drauf war, also nur die Farbe Rot. Und das hat einen Menschen so wahnsinnig gemacht, so krank gemacht, dass er es dann irgendwann zerstört hat im Museum.
War das in Mark Rothko? Huh?
Ja, ich glaube auch, genau.
Ja, genau.
Also was ich interessant finde, sind auf jeden Fall diese Parallelen, weil wie du gerade auch schon erzählt hast mit Sport und so, ich war auch total unsportlich, ich war auch so ein Strich in der Landschaft, so dass man irgendwie so die Rippen sehen konnte, so in etwa, ich war auch ein schlechter Esser, mir hat nichts geschmeckt, ich habe immer nur so, also super picky irgendwie, was Essen betrifft und so. Und deswegen konnte ich das so nachvollziehen, aber das Interessante ist, wo es sich dann so trennt, weil du hast dann gesagt, irgendwie so, du hast dann eine Gitarre geschenkt bekommen und hast dich dann als Rockstar vorm Spiegel gesehen und so. Da bin ich auch überall noch dabei, aber
jetzt kommt's.
Ja, jetzt kommt's gleich. Wir sind fast da. Bei dir war es dann so, dass du dann hast dann auch so Looks ausgewählt, so New Romantic oder so in die Richtung. Sogar da bin ich noch mitgegangen. Ich war damals riesen Ärzte-Fan, wollte so ein bisschen so wie Bela aussehen. Hatte dann auch so Kajal und habe mir einen Trenchcoat angezogen und so von meinem Bruder. Und ich bin in so einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn aufgewachsen. Also ähnlich viele Einwohner wie Offenburg. Und mir sind dann auch Prügel angedroht worden von so den Cool Kids. Und bei mir hat es aber dazu geführt, dass ich so der Klassenclown wurde. Bei mir war es dann so, ich wollte dann quasi meine sportlerische Unfähigkeit durch Entertainment wettmachen. Und bei dir ist es aber quasi eher in so einer Fuck-off-Haltung gemündet.
Ja, also so ein bisschen Klassenclown war ich auch, aber jetzt nicht so sehr im Sinne von Stand-up-Comedy oder lustigen Stories, die man erzählt, aber ich habe halt sehr viel gezeichnet und habe versucht, dieses Unsportliche durch das Zeichnen und durch die lustigen Comicfiguren, die ich erfinden konnte, wettzumachen und dadurch Eindruck bei den MitschülerInnen und Mitschülern zu schinden. Und die habe ich dann oft so rumgezeigt oder irgendwie, also mich darüber so produziert. Und ich war sehr aufsässig in der Schule und habe so habe Lehrerinnen und Lehrer provoziert und so, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob so, also auch ein bisschen in Richtung Klassenclown schon, ja.
Das ist lustig, ich habe auch Comics gemalt. Was waren das für Figuren? Hast du sie an den Lehrern angepasst oder hast du selber so Figuren erfunden?
Nee, ich habe eben selber Figuren erfunden, schon sehr, sehr früh. Mit meinem damaligen besten Freund, von ihm handelt auch das, also weitestgehend auch das Buch aus dem Dachsbau. Und das waren, also wir haben das irre lange gemacht. Das waren so je nach Lebensphase waren das, also einmal waren das zwei Dinosaurier, Babys, Flippy und Flappy. Die haben wir so mit 10 oder 9 oder so erfunden, weil das war so diese Saurierwelle, also die kam vor der, die erste Saurierwelle vor Jurassic Park, Gummisaurier von Schleich, die kamen vor der Fantasy-Welle. Das ist noch ein bisschen unschuldiger, aber natürlich, wie du siehst, das verbindet sich, weil oft finden auch so Saurier-Monster ihren Weg in Fantasy-Filme. Ja. Conan muss die dann mit einer Keule auf dem Kopf besiegen. Und dann habe ich später andere Figuren erfunden. Eines war so ein bisschen an diese Strips, Snoopy-Strips von Charles Schulz angelehnt. Das war ein Dachs, deshalb heißt das Buch auch aus dem Dachsbau. Der hieß Daniel Dachs. Ja. Und ja, dann habe ich mich für hauptsächlich, ich bin ja sehr nah an Frankreich aufgewachsen, hatte deshalb Zugang, war oft in Straßburg und da habe ich diese französischen Underground-Comics-Strips, Science-Fiction-Comics und Fantasy-Comics gesehen von Möbius oder Philippe Drouillet oder so und dann habe ich versucht, sowas nachzuzeichnen. Die haben mich natürlich sehr verstört, weil die so, also so eine aus dem Surrealismus sich speisende, transgressive Sexualität glorifizieren haben, wie man das in Frankreich so schätzt. Und also so habe ich versucht, diese Figuren, ich habe immer versucht, diese Stile zu imitieren. Ja. Das wollte ich eigentlich damit sagen. So wie ich es bei der Musik auch bis heute noch mache.
Das ist interessant. Ich glaube, Comic ist auch sowas, ich finde es ja interessant, dass in Deutschland das immer noch irgendwie hier funktioniert das ja als Kunstform gar nicht so richtig, nur in so bis zu einem gewissen Grad.
In der FAZ besser geworden, wird genau.
Das so. Ist ein Mühe besser geworden. Aber ansonsten ist das ja für die Leute, wenn man denen von Comics erzählt, denken die halt nur an Asterix und Obelix und Yps oder so. Und Asterix und Obelix wurden ja sogar in der Yps abgedruckt. Also da liegt es auch nicht so weit voneinander. Aber klar, also diese französischen Sachen. Mein Bruder hatte das damals, er hatte so ein paar U-Comics-Hefte, die ich mir dann immer angeguckt habe.
Genau.
Absolut verstörend. Also
ja,
da wird Sexualität ja in allen Formen ausgespielt und zwar auch so wie in Schwermetall, da hatte der irgendwie auch Hefte von, wo es dann so fast so airbrushig wird irgendwie und so fantasy-esque.
Genau.
Aber wird auch bei so Leuten wie so Edeka oder so total veralbert.
Ja, genau. Und das wären dann eher so die Cartoons, die lustigeren Comics oder diese Underground-Comic oder diesen ketzerischen, typisch französisch-ketzerischen Humor, der so dann in Charlie Hebdo mündete und man weiß, wie gefährlich das heutzutage ist.
Ja, aber das fand ich, aber deswegen hatte ich auch, ich hatte so Schränke voller Comics, hauptsächlich Mickey Mouse, weil man halt das mal viel anders nicht bekommen hat. Aber in der Bibliothek habe ich dann auch die Franzosen alle immer so Hergé und sowas alles gelesen. Und habe dann auch Comics gemalt in der Schule. Ich habe dann einen eigenen Superhelden erfunden, der hieß Arm-Bein-Man.
Okay.
Bei dem waren Arme und Beine zusammengewachsen. Deswegen hatte der so zwei Kringel quasi.
Nein, das ist sehr gut.
Und der hatte so eine Brille auf und hatte einen Handblick. Da kam dann immer so eine Hand aus der Brille, mit der dann Sachen aufheben konnte.
Okay, ist
ja so.
Wirklich sehr surrealistisch.
Ja, schon. Das stimmt. Ich glaube, ich hatte auch immer so eine Faszination für so ich glaube, das ist auch bis heute so. Ich mag das immer wahnsinnig gern, wenn so surreale Dinge gleichzeitig unterhaltsam sein wollen. Irgendwie, das finde ich irgendwie, glaube ich, immer eine gute Mischung.
Ja.
Also zum Beispiel so ganz einfach so Paul McCarthy, so ein Künstler, den finde ich total super. Das ist einer meiner Lieblingskünstler.
Ja, das ist ein toller Künstler.
Aber bei dem ist auch alles halt gleichzeitig total interessant und schlau und aber auch völlig doof und bescheuert und so.
Also Paul McCarthy und Mike Kelly sind zwei amerikanische Künstler, die so viel aus der Popkultur gewildert haben und in sich aufgesogen haben und gleichzeitig aber natürlich auch irre Bescheid wussten über Psychoanalyse und französische Theorie und so weiter und so fort. Also und über Popmusik und Rockmusik und Underground-Techniken und so, das muss auf irgendwas kommen, was am Ende total unterhaltsam ist. Ich liebe das auch.
Ja. Glaubst du, Das ist nämlich etwas, was sich auch so durch so viele Interviews von dir zieht, weil viele Interviewer das dann sogar thematisieren. Also ich habe so Interviews aus den letzten 10 Jahren so ein bisschen quer gelesen und so. Und was sich da wirklich überall durchzieht, ist so dieses, ich habe gedacht, ich muss mich bei ihnen besonders vorbereiten, weil sie so intellektuell sind und weil sie für so Diskurs stehen und so weiter und so fort. Glaubst du, das finde ich nämlich ein wahnsinnig interessantes Thema, weil das war auch ein Problem, das ich in der Filmhochschule hatte, dass gewisser Form von Kunst oder von Intellekt oder wie auch immer man das nennen will, kein Humor zugetraut wird?
Nein, also ich glaube das eigentlich nicht, weil viel, viel Humor, also ich finde andersrum gesagt, also Humor setzt ein gewisses Maß an Intellekt voraus, finde ich. Also
ja, zumindest würde Mario Barth wäre da so eine Gegenthese.
Ja, aber es ist ja auch nicht, ist es ja auch kein Humor, das ist ja Belästigung. Und deshalb, also für mich schließt sich das nicht aus, aber ich glaube, ja, viele Leute hören nicht so genau hin oder also ich werd oft damit konfrontiert, dass ich gesagt habe, zum Beispiel neulich mal bei einem sehr, sehr schönen, hatte ich ein sehr, sehr schönes Interview im Deutschlandfunk Kultur, ja, im Gespräch, und da hieß es, ich habe mit der Moderatorin unglaublich gut verstanden und sehr viel gelacht und ich finde es sehr lustig, und irgendwann in der Mitte des Gesprächs fragte sie dann, ja, aber warum, Sie sind ja schon immer sehr ernst, und dann musste ich lachen und sagen, finden Sie, weil ich fand eigentlich, wir haben gerade ziemlich viel gelacht, ungefähr so wie wir jetzt auch schon. Also deshalb, das scheint eine Projektion zu sein.
Aber wieso wird denn Intellekt immer mit Ernsthaftigkeit gleichgesetzt?
Ja, also ich, keine Ahnung. Ich finde, also Ernsthaftigkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass Dinge wirklich lustig sein können.
Ja.
Das merkt man, und das merkt man halt leider dem deutschen Humor an, der wird nicht ernst genug genommen.
Na, das stimmt. Ich finde das ja zum Beispiel immer ganz interessant, das hatte ich zuletzt wieder, mein großer Lieblingsfilm von Fassbinder ist Faustrecht der Freiheit, weil ich den wahnsinnig witzig finde. Ich glaube, dass das Fassbinders große Komödie war.
Ja.
Aber der wird so wahrgenommen als so äußerst tiefgründiges soziokulturelles Porträt des Leben eines Schwulen in den 60er Jahren, ja, oder so. Ich verstehe nicht, dass man da nicht sehen kann, wie witzig das einfach alles ist.
Ja, bei Fassbinder ist sehr vieles sehr witzig und auch sehr melodramatisch. Ja. Und da ist er, darin ist er tatsächlich sehr undeutsch, weil er diese amerikanischen Genres, also das Melodrama wie von Otto Preminger oder sowas, oder eben auch die Komik, dieses überzeichnete und überspielte auch, dieses bisschen Hysterische, was man so ein bisschen aus dem Volkstheater kennt oder aus dem Boulevardtheater.
So für die letzte Reihe, so.
Ja, genau, weil er das so adaptiert hat. Aber ich bin ehrlich, leider nicht so ein großer Fassbinder. Ganz im Gegensatz zu unserem Bassisten Jan Müller, den müsstest du einladen, mit dem kannst du 3 Stunden über alle Fassbinder-Filme.
Ich kenne auch nicht viele Filme von dem, aber den habe ich mal irgendwie zufällig gesehen, habe mir den dann sofort noch auf DVD geholt, weil ich ihn so witzig fand.
Ja, ja.
Ist echt ein super Film.
Ja.
Du hast irgendwo erzählt, eine deiner ersten Platten, also du hattest so ein Kofferradio zu Hause, ich hatte auch so ein Mr. Music oder so hießen die, wo so der Lautsprecher im Deckel ist, auf dem du irgendwie nur Märchenplatten gehört hast, und dann die erste Platte war dann, die erste Musikplatte, die da zufällig drauf gelandet ist, war dann Gun Club.
Also nicht die erste. Nee, aber Gun Club habe ich sehr früh entdeckt, komischerweise eigentlich ein bisschen zu früh für mein Alter. Das lag aber daran, dass ich Werbezettel ausgetragen habe für den örtlichen Schallplattenladen in Offenburg, der sehr, sehr gut sortiert war, von 2 Punks geführt war, oder New Romantics oder Post-Punks oder wie sie sich eben immer bezeichnen, weiß ich nicht. Und die waren, also die hatten unglaublich gute Platten, komischerweise, für so einen Kaffee Offenburg. Und ich habe mir dann eben ich habe da immer diese Werbezettel samstags in der Fußgängerzone verteilt für den Laden, weil der lief natürlich auch nicht so richtig doll, weil wer sollte in Offenburg auch diese Platten kaufen? Und dann durfte ich mir immer eine Platte aussuchen. Und die haben mir dann eine empfohlen, und der Besitzer war hatte so blond gefärbte Haare und so, und der hatte mir dann eine Platte von Gun Club gegeben. Der Sänger hatte eben ganz ähnlich blond gefärbte Haare, nur länger, Jeffrey Lee Pierce. Und das war also damals auch aktuell, also die, ja. Das Album. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich glaube, Las Vegas Story. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das keine Musik war, die Leute meines Alters gehört hätten oder die Leute in der Schulkameradin oder Schulfreunde oder sowas gehört hätten, und man konnte die auch nicht damit beeindrucken, dass man das anhört, weil die fanden das furchtbar. Aber es war ein bisschen dem Zufall geschuldet, dass ich in diesem Plattenladen eben dafür gearbeitet habe und dann diese Empfehlungen der älteren, cooleren Plattenhändler bekommen habe.
Ja, du hast dann auch, da war ja auch Sexbeat drauf, da hast du gesagt, das wäre eines der Lieder gewesen, das dich so, so fasziniert hat irgendwie an der Band.
Ja, dann war es das Album Sexbeat, ja, genau, und nicht Las Vegas Story. Ja.
Aber das ist ja auch, ich meine, das ist natürlich auch, wenn man so 13, 14, 15 ist, ist das ja auch super cool, ein Lied zu hören, das Sexbeat heißt.
Naja, klar, das ist also die, vor allem die ersten Alben oder das erste Album von Gun Club sind sehr offener, besessener Umgang mit Sexualität.
Ist da auch She's Like Heroin to Me?
Ja,
drauf?
Genau. Und Jack on Fire, und da sind diese, also da sind, wir sprachen von der französischen Kultur, Besessenheit mit Sexualität als Transgression und so, also das kann man so in gesteigerter Form diesen Gun Club Platten unterstellen, wobei es halt immer sehr literarisch ist, also man hatte so das Gefühl, der Sänger Jeffrey Lee Pierce sah sich gleichzeitig auch als Dichter oder als Personifizierung eines Dichters irgendwo so zwischen William Faulkner und ich weiß nicht genau, Joseph Conrad oder so, und hat sich so in diese Rolle reingeträumt, und das gehörte damals so dazu. Es ist zwar mit dem heutigen Abstand betrachtet echt interessant, weil es natürlich sämtliche Tatbestände von Me Too, also 28 Mal erfüllt und deshalb eigentlich auch nicht so schön ist. Aber für jemanden, der 14 ist und in Offenburg aufwächst und noch nie irgendwie mit Sexualität, außer in französischen Comics, in Berührung gekommen ist, war das in seiner verstörenden Kraft irgendwie faszinierend.
Das ist ja auch, das ist ja auch total distinktiv, sowas zu hören, was die ganzen Klassenkameraden, die haben dann alle wahrscheinlich Charts gehört, wenn man dann selber, ich habe mich auch total für Punk interessiert, ich habe auch so Pop gleichzeitig, als Jugendlicher ist auch alles nebeneinander bei einem, da ist ja nicht, man hat das ja zu Hause nicht, wenn man alleine ist vor allem und sich unbeobachtet fühlt, gab es dann auch so eine Schnulze, die man toll fand, und dann irgendwie, aber hat dann auch eine Punkplatte so völlig normal gehört. Also so.
Naja, es waren halt alles Außenseiterfiguren. Mhm. Und es war die große Zeit, also das war der Beginn dessen, was man als Indie-Rock bezeichnet. Mhm. Und das waren sehr unterschiedliche Außenseiterfiguren, aber sie waren irgendwie alle Außenseiter. Eben Jeffrey Lee Pierce war eben so ein belesener, aber sich selber als irgendwie Abenteurer, inszenierender Amerikaner, der wahrscheinlich irgendwo in der amerikanischen Suburbia aufgewachsen ist und sich durch Comics, Bücher und so weiter, Filme natürlich, Hollywood-Filme, in diese Rolle reingeträumt hat. Oder Morrissey war der englische, dünne, schwule Jugendliche, der sich mittels Oscar Wilde in so eine Art Dandy-Ästhetizismus reingeträumt hat. Das sind natürlich Figuren, die für jemanden, der so ähnlich veranlagt ist und auch in so einer Kleinstadthölle aufwächst oder so, ist das faszinierend. Und es war natürlich die Musik der Zeit, also sie war einfach auch damals aktuell. Und wenn man jetzt zufälligerweise mit Plattenhändlern rumlungerte, so wie ich, und denen auf die Nerven ging, weil man ständig in ihrem Laden rumgehangen ist, als einziger Grund, der dann dazu nichts kauft, sondern Platten bekommt, weil man Zettelchen austrinkt, dann bedeutet einem das natürlich viel.
Das ist krass, wie man so als Jugendlicher auch gar kein Gespür dafür hat, wann man nervt oder so, oder wann man irgendwie, weil man so gerne mit so Älteren, die man irgendwie, zu denen man aufschaut oder so, oder die man auf jeden Fall so als Role Model akzeptiert, wie gern man so Zeit bei denen verbringt, selbst wenn man gar nichts macht, und die dann einfach einen irgendwann immer so wegschicken müssen.
Nein, das habe ich heute noch.
Aber es ist lustig, was du über Pierce erzählst, was erinnert mich ein bisschen an Captain Bilbo, hieß der, glaube ich. Das war so ein Typ, der hatte in Berlin, Charlottenburg, in den 60ern, ich glaube bis in die 80er rein, eine Kneipe. Und hat dann auch ein Buch geschrieben, seine Biografie, die super abenteuerlich ist, wo er irgendwie auf Schiffen gearbeitet hat und geflohen ist und dann Nazis verprügelt hat und dann ist er in die Südsee geflohen und dann war er da und dann ist er wieder zurück und war dann irgendwie in Frankreich und überall und so. Also wenn du diese Geschichte von dem liest, der hat es dann als Buch rausgebracht in den 60ern und wenn man die Geschichte liest, dann ist man so, sagt man sofort, das kann auf gar keinen Fall wahr sein.
Ja.
Das ist wirklich so übertrieben.
Ja.
Das muss er einfach alles zusammengelogen haben. Man kann sich richtig vorstellen, wie der das so abends in seiner Kneipe dann immer noch erzählt hat und so.
Hat er es zusammengelogen oder ist es stimmt?
Keiner weiß es so genau. Das Buch
so.
Ist jetzt, ich glaube, vor ein paar Jahren hat Richter, wenn man die alles täuscht, so ein paar Werke über den gemacht, so ein bisschen so eine Ausstellung über ihn gemacht, wo er so die Geschichte auch nochmal versucht hat, so ein bisschen abzubilden in seinen Arbeiten.
Okay.
Deswegen bin ich irgendwie drauf gekommen, weil der von diesem Buch geschwärmt hat und dann habe ich mir das so Antiquariat besorgt, war ein bisschen teuer und habe gedacht, das muss man sofort verfilmen, weil das die beste Lügengeschichte aller Zeiten ist.
Es ist aber natürlich manchmal so, im Leben von Leuten passieren manchmal so unglaubwürdige Sachen, dass wenn man sie in einem fiktionalen Werk, also in einem Roman, so schreiben würde, würde jeder sagen, du spinnst wohl, ist ja völlig unglaublich, was für eine unglaublich zusammengezimmerte Geschichte, aber in den Biografien der Leute ist es wahr.
Ja, aber bei dem ist der, hat dann auch so, dann schießt der auch mit Kanonen, also es wird, irgendwann kommt so ein Punkt, man sagt,
okay, da kommt was Fantastisches, das ist so unglaubwürdig. Aber ich meine nur, ich habe gestern ein Gespräch mit dem Biografen von Susan Sontag gelesen, Benjamin Moser, das ist gerade so eine große, ungefähr 8000-seitige Biografie von Susan Sontag.
Die haben wir hier, diese Susan Sontag.
Kann sein, genau. Also ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber Vorsicht, wenn sie hier oben irgendwo stehen, können sie uns erschlagen. Also auf jeden Fall meinte dieser Biograf, Benjamin Moser, in ihrem Leben sind so viele Begegnungen vorgefallen, also mit allen möglichen Leuten. Und sie war an so vielen Orten, zu historisch wichtigen Daten, zum Beispiel war sie am Tag des Mauerfalls in Berlin im Kino. Und die Mauer fiel, als sie gerade aus dem Kino rauskam und sie roch irgendwie das Tränengas und all sowas und so, was ist denn hier los und so. Ja. Also als hätte sozusagen der Fall der Mauer gewartet, bis Susan Sontag aus dem Kino in Berlin kommt. Sodass, wenn man das in den Roman packen würde, jeder Literaturkritiker sagen würde, eine sowas von unglaubwürdige, an den Haaren herbeigezogene und konstruierte Geschichte, in dem Fall war was aber wahr.
Ja.
Also so ist das manchmal. Ne?
Ja, das stimmt. Aber manche Leute sagen das auch immer so, wenn ich das verfilmen würde, das würde mir keiner glauben.
Ja, genau.
Das ist so ein gängiger Spruch.
Was meine ich damit?
Ja. Du bist dann irgendwann aus der Piefigkeit des Schwarzwaldes geflohen geradezu. Wobei, ich finde das ganz interessant, dass du heute auch immer so ein bisschen versöhnlicher bist, weil du sagst, war schon auch schön. Also zum Aufwachsen, auch wenn man diese negativen Erlebnisse hat, dass man irgendwie beschimpft wird oder was auch immer, das kenne ich irgendwie auch noch gut. Gleichzeitig, so in der Rückschau kann man auch sagen, ist aber schon auch voll okay in so einem kleinen Ort, wo man auch nah zu so einer Weite von so einer Natur connected ist, irgendwie aufzuwachsen.
Ja, also ich bin in so einem Bungalow-Reihe, so Bungalow-Siedlung aufgewachsen, direkt an einem Baggersee, in der Vorstadt von Offenburg, also das so glamourös ist das dann auch, wie das klingt, aber eigentlich natürlich ziemlich schön und für Kinder war das natürlich ein Paradies, weil man konnte direkt zum See gehen und sich dann da treffen mit den Kumpels und so und es war auch nicht so also ich hatte so den Eindruck, man ist nicht so segregiert aufgewachsen wie viele Kinder heute, also weil da war so diese Bungalow-Siedlung, das waren eigentlich so ganz schöne Häuser und drumherum waren aber auch so Arbeitersilos und Arbeitersiedlungen und sowas und die Sphären oder Schichten oder Klassen, je nachdem, wie man das nennen mag, oder Milieus, haben sich oft auch so vermischt. Ja. Also die Kinder, die aufs Gymnasium gingen, mit Kindern, die da auf der Hauptschule und oder Realschule oder waren und die da so in den zwischen den Garagen oder den auf der Straße oder so, da war natürlich auch nicht viel los, verkehrsmäßig gespielt haben. Also das finde ich schon im Nachhinein so ganz gut, weil ich viele Kinder dort gekannt habe, die dann aus Familien waren, die eben nicht akademisch geprägt waren oder so, oder eher aus dem Arbeitermilieu. Und ich fand das total toll und habe, glaube ich, dadurch auch so ein Gespür dafür bekommen, dass es sowas wie, ja, dass sowas wie Klassismus total verabscheuungswürdig ist und so. Und dann gab's also auch in der Architektur dieses Bungalows selber solche utopischen Räume. Das war eben mein Zimmer, das war so eine Art Einliegerwohnung, die meine Eltern noch vermietet hatten an Fachhochschulstudierende, sagt man. Und dann irgendwann bin ich da eingezogen und da hatte ich einen eigenen Eingang und ein eigenes Bad und ich konnte so dann so ein bisschen davon träumen, als hätte ich jetzt schon mit 14, 15 meine eigene Wohnung, obwohl die natürlich im Bungalow der Eltern waren, man so alle Annehmlichkeiten, Mahlzeiten und Getränke und ähnliches, also natürlich frei Haus sozusagen geliefert bekam, aber es war so ein Gefühl von Freiheit und es ist interessant, wie viel Architektur oder architekturale Räume mit sowas zu tun haben. Ja. Und deshalb meine ich das auch mit diesen Straßen und diesen Siedlungen und so. Also das war natürlich eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit.
Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe drei ältere Geschwister und 10 Jahre später kam ich und meine beiden Brüder, die haben sich dann so das Dachgeschoss ausgebaut bekommen von meinen Eltern mit eigenem Bad und die sind natürlich dann relativ früh auch ausgezogen einfach und dann hatte ich die ganze obere Etage für mich so. Ja. Und das war auch.
Und da hat man dann irgendwie so ein Paul McCarthy-artiges Fantasiereich, kann man sich da schaffen, ne? Mit Piratenschiffen und Gun Club-Platten. Ja,
genau. Also weniger Ketchup und Mayo an den Wänden, aber.
Ich weiß, was du meinst.
Aber das kam auch vor. Genau. Ich hab mich auch früher immer, ist mir zuletzt wieder eingefallen, mein Bruder hatte so eine Dachluke über dem Bett, der hatte so ein eingelassenes Bett, wie man das früher so gebaut hat irgendwie. Und das war dann das Zimmer, in dem ich dann, das ich dann übernommen habe. Und direkt über dem Bett war eine Dachluke.
Ja.
Und als ich angefangen habe zu rauchen, so mit 15 wahrscheinlich, 14, 15.
Ist ja mega, ne?
Naja, da habe ich dann so heimlich geraucht und bin immer aus der Dachluke rausgeklettert und habe mich an den Kamin gesetzt und dann oben auf dem Dach irgendwie heimlich geraucht.
Ja.
Das war total, also ja, mehr Freiheit. Das
macht man ja heute noch im Hotelzimmer, ne? Wenn man auf Tour ist, so ähnlich. Dass man irgendwie so halb aus dem Fenster klettert und weil man in den Zimmern nicht mehr rauchen darf.
Na, das stimmt. Aber das war, ich habe auch immer wahnsinnig gerne, ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, aber ich habe immer so gerne geraucht. Es hat mir immer, für mich war das immer, also ich muss dazu auch sagen, dass Zigaretten wahrscheinlich bei mir ungünstig positiv konnotiert waren, weil so, als ich so 6 oder 7 war und meine ganzen Geschwister auch schon zu Hause rauchen durften, weil sie irgendwie alt genug waren, musste ich immer für die ganze Familie Zigaretten holen gehen bei uns in der Siedlung, am Zigarettenautomaten. Die haben mir dann das ganze Kleingeld gegeben, losgerannt und meine Schwester hat damals Chesterfield geraucht.
Okay.
Und die hatten, weil die das Besondere an Chesterfield waren, wir sind billiger als andere Zigaretten.
Das so? Das kann ich mir nicht mehr erinnern.
Ja, genau. Und die Automaten haben ja kein Rückgeld gegeben. Ja, und deswegen haben die bei Chesterfield immer 50 Pfennig in die Folie geschweißt.
Ja, so
und die durfte ich immer behalten, wenn ich die Zigaretten
super. Es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte für die gesamte Familie, Zigaretten kaufen zu gehen. Das klingt so assi heutzutage,
aber
es ist eigentlich total geil.
Ja, früher kam uns das nicht so assi vor.
Ja.
Naja. Du bist dann, es gibt noch diese schöne Anekdote, die ich gelesen habe, von dir mit 15, wie du nachts irgendwie mit dem Fahrrad ein Auto, du warst total besoffen, hast irgendwie ein Auto geschrappt.
Ja, stimmt.
Und,
wo hast du die denn gehört? Habe ich die schon mal irgendwo erzählt?
Ja, ich habe in einem Interview gelesen.
Ah ja,
da hast du
was ich so alles erzähle. Ich bin selber überrascht.
Da hast du irgendwie ein Auto berührt und hast gedacht, oh witzig, ich hau ab und der saß aber drin.
Ja.
Ungünstig.
Es war ungünstig. Ja. Das war ungünstig, das stimmt. Und das war mein erster und Kontakt mit der Justiz, weil ich habe dann eine Gerichtsverhandlung bekommen und 16 Arbeitsstunden, gemeinnützige Arbeitsstunden aufgebrummt bekommen. Und das war krass, ja.
Was hast du dann machen müssen?
Ja, da musste ich in irgendeiner Kirche, in der Kirchengemeinde Albersbösch, glaube ich, in der evangelischen, musste ich dann so Hausmeisterarbeiten machen. Da gab es Gemeindewohnungen, wenn ich mich recht erinnere, und da musste ich Tapeten abkratzen von den Wänden und so und den Hof kehren und all so ein Zeugs.
Und war das aber, ich meine, zu Hause wird es wahrscheinlich mega Ärger gegeben haben, logischerweise?
Ja, das war nicht so schön.
Na, aber ist es, aber hat das dann nicht, hat dir das nicht ein bisschen dann geholfen, den eigenen Mythos, den man so im Freundeskreis oder in der Clique oder in der Schule hat, so aufrecht zu erhalten als Punk, als...
Ich weiß gar nicht, ob das die Leute, ich glaube, die Leute haben das eher als das gesehen, was ist unglaublich tollpatschig und so ein bisschen, also noch im wie sagt man, juvenile Delinquency-Tum, also im jugendlichen Chaotentum, irgendwie noch zu doof, um das richtig durchzuziehen. Ja. Also ich meine, es hat ja schon was wahnsinnig Komisches dann so. Ja, ja. Ach, sie sitzen hier drin, das ist ja jetzt blöd. Ja.
So irgendwie an,
also es wirkte eher, ich glaube, es nicht, hat jetzt nicht so zum Coolheitsfaktor beigetragen, sondern eher, es wirkte eher unfreiwillig komisch.
Ja, ich habe mal so, ich habe so eine Hausparty gemacht mit 15 oder 16 oder so, wo dann, wo ich irgendwie so ein paar Mädchen, die ich super fand, eingeladen habe und noch ein paar Freunde, und das hat natürlich sofort die ganze Stadt gewusst, dass ich sturmfrei habe und so. Und das war, ist mir einfach sofort außer Kontrolle geraten. Ich hatte die nicht mehr in der Hand. Ein Freund von mir oder ein damaliger Freund hat dann auch selber Tür gemacht, hat einfach immer jeden reingelassen, außer einen.
Ja.
Der hat gesagt, nee, du nicht.
Das warst du.
Nee. Das war der Einzige, der einen Mofa hatte.
Ja.
Und der hat dann bei uns im Vorgarten so Donuts gemacht mit seinem Mofa.
Okay.
Und so. Und dann ist alles eskaliert. Einer hat irgendwie aus dem ersten Stock Spaghetti gekotzt. Eine Gruppe von Jungs hat sich mein Vater hat sich so einen kleinen Weinkeller gebaut.
Okay.
Und dann haben die sich reingesetzt und jeden Wein so aufmacht, probiert, so ekelhaft, und dann wieder so Korken drauf und so zurückgelegt und so.
Das klingt wirklich schrecklich.
Und dann, wir hatten im Wohnzimmer so einen Terrakotta-Boden oder so, und dann da irgendwie alle so die Kippen am Boden ausgedrückt. Und so. Naja, auf jeden Fall am nächsten Morgen waren irgendwie alle weg, und dann wusste ich, dass meine Eltern wieder kommen, und dann habe ich so mit zwei Freunden haben wir so sauber gemacht und alles in die Mülltonne gestopft, die ganzen Überreste und so, und sind dann nach Bonn gefahren, weil da ein Antirassismus-Konzert an der Uni war, wo Grönemeyer aufgetreten ist. Das wollten wir sehen. Und dann kam ich nach Hause, und dann waren meine Eltern da, meine Eltern so, bist du doof?
Ja.
Haben sich einfach nur aufgeregt. Ich hatte so das einzige Mal in meinem Leben Hausarrest. Und ich so, ja, ach, wir waren nur ein paar Leute und so. Und meine Eltern so, guck mal bitte in die Mülltonne, weil natürlich alles so drin lag.
Das hätte man natürlich auf den Sondermüll entsorgen müssen. Es
hat überall nach Rauch gestunken, es war so schlecht aufgeräumt. Aber man hat halt gedacht, so, ach ja, das merken die nicht.
Irgendwie. Das ist so ein bisschen so das Sprichwörtliche unter den Teppich kehren. Ja, genau.
Ich finde es so lustig, weil du hast auch mal gesagt, du bist kein nostalgischer Mensch, du bewahrst keine Fotos auf oder so. Deswegen will ich jetzt auch hier nicht die ganze Zeit nur so eine Rückschau machen oder so. Aber was ich auch noch interessant finde, ist, was ich irgendwo gelesen habe, ist, dass du dann wahrscheinlich irgendwie am Ende der Schule oder so Interrail gemacht hast.
Ja, stimmt. Naja, was heißt, ich bin kein nostalgischer Mensch. Es ist lustig, darüber zu reden. Ja. Natürlich, das ist sehr unterhaltsam, wie das geht jedem so. Aber ich sag mal so, mir bedeutet das nicht so viel, weil ich nicht, ich bewahre keine, ich habe keinen Reliquienschrein oder irgendwie so, wo ich irgendwie an diese Dinge zurückdenke oder eben, ich mochte es auch noch nie gern, fotografiert zu werden, Fotos oder Postkarten und all so ein Zeug und so Memorabilia, das bedeutet mir irgendwie nicht so viel. Und dafür
so eine gegenständliche Nostalgie.
Ja, dafür bin ich zu gern in der Gegenwart oder auch zu guck dann gern auch nach vorne oder so, aber natürlich, wenn man darüber redet und das gut gemacht ist und so ein Gespräch auf Sachen aufmerksam macht, die man selber schon fast verdrängt, vergessen hat, ist natürlich lustig.
Ja,
also das genieße ich so wie jeder andere Mensch auch. Und Interrail, ja, das stimmt, das habe ich mit meinem Freund Alexander, um den eben das Buch sich hauptsächlich dreht, mit 16 gemacht, und zwar durch Deutschland einmal, und da hieß das irgendwie noch was Ticket oder irgendwie so. Ja, ja. Und dann eben auch mit in Europa ein Jahr später.
Ja. Und da habt ihr, das Einzige, was du darüber erzählt hast, ist, dass ihr so ein bisschen, ihr wolltet unbedingt Punk sein.
Ja,
waren und habt dann wir irgendwie so an Bahnhöfen gepennt und
ja,
so,
ja.
Statt in Jugendherbergen. Ja, und so.
Genau, Punks mit Interrail und so. genau, und sich dann, ja, das war so.
Und seid ihr da, wie weit seid ihr da rumgekommen?
Also diese Deutschlandreise war eben dann so einmal rund durch Deutschland so und europaweit sind wir jetzt nicht so wahnsinnig weit gekommen. Das weiß ich, war dann hauptsächlich, naja, noch Österreich und Südfrankreich und so. Stimmt, dann waren wir in Südfrankreich in so einer Jugendherberge, die uns so empfohlen wurde. Das war auch wirklich in einer wunderschönen Umgebung. Da sind wir aber dann nach einer Nacht rausgeflogen, weil das waren von so Hippies geführt und wir waren Punks und die mochten das nicht. Ja. Und so, und aber so wahnsinnig viel weiter sind wir ja nicht gekommen.
Das ist interessant. Ich habe vor 4 Jahren oder so habe ich Interrail das erste und einzige Mal gemacht.
Gibt's das noch?
Ja, das gibt's noch. Das gibt's auch. Ich durfte dann ein Interrail Senior. Es gibt auch Interrail für Senioren.
Okay.
Und es gibt auch. Und ich hatte, glaube ich, so normales.
So weit ist es schon.
Na, ich glaube, ich war noch nicht Senior. Ich glaube noch nicht. Aber ich habe dann so mal Interrail gemacht, weil ich das mal so nachholen wollte, weil ich das als Kind so aufregend fand, aber dann so früh irgendwie mit Fernsehen angefangen habe und das dann irgendwie nicht stattgefunden hat. Und dann habe ich das so nachgeholt zu meinem 40. Geburtstag. Habe dann so ein Buch darüber geschrieben, eine Reise in meine Kindheit. Bin in die ganzen Ferienorte gefahren, wo ich als Kind war. Und das aber im November, wenn es überall scheiße ist.
Ja,
genau.
Ja, ja.
Und das fand ich ganz interessant und habe dann davor mich so ein bisschen über Interrail informiert und so und habe so viel gelesen. Und es ist, ich weiß nicht, ob es früher auch schon so war, aber mittlerweile gibt es im Interrail diesen krassen Sport, so weit wie möglich mit seinem Ticket zu kommen. Also da geht es auch gar nicht mehr darum, wo du bist oder so, sondern dass die Route so lang und groß wie und du eigentlich nur im Zug bist.
Okay. Also ich bin da nie so eingestiegen und ich habe auch recht schnell gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ja. Also ich bin überhaupt das Gegenteil vom Backpacker und so. Das ist alles nicht so.
Super überraschend.
Aber natürlich, das war natürlich auch schon ein Stück Freiheit. Man kam so weg von den Eltern und konnte eben, klar, und also wir hatten eben immer gedacht, wir können da durch so ein bisschen die Punks, die wir nicht wirklich waren, markieren. Ja. Ich erinnere mich, dass wir in Florenz waren und dann rausgefunden haben, da gibt es so ein besetztes Haus, ein bisschen so in den Industrie, diesen so eine Industriale, wie es oft in Italien so sind, wo so ein bisschen wie so trockengelegte Sümpfe und so. Ganz eigenartig. Und so komische Kanäle und Dinge. Und da war dann so eine alte Villa und die war von so Punks besetzt. Das waren dann wirklich die absoluten Assis, die da so von Tag und Nacht total besoffen rumhingen und so. Und dann haben wir uns da, und dann haben wir irgendwie gedacht, nee, also das so ganz ist das jetzt auch nicht und so. Aber so, also ging so.
Bist du wie in einem Fauser-Roman, dieses Besetzerhaus in Frankfurt, wo die auch alle nur so rumballern und so, die alle irgendwie ätzend sind und so.
Genau. Oder dann hatten wir gehört, in Barcelona gibt es so eine tolle Punk- und Hardcore-Szene, waren wir noch in Barcelona, genau. Das stimmte auch, da gab es wirklich viele Punks und so, auch so komische, in der Altstadt so Hardcore-Kneipen und so.
Ja, das war, du warst großer Punk, also es war tatsächlich so dein, so Hardcore, Husker Du und so war, glaube ich, eine große Lieblingsband von dir, die du sehr gefeiert hast. Ich habe auch letztes Mal gelesen, hast du irgendwo so eine Playlist gemacht und da hast du den schönen Satz geschrieben, im Sommer bekomme ich schlagartig Lust auf Skatepunk.
Ja.
Also Suicidal Tendencies und
so. Ja, das stimmt. Ja, weil das natürlich so kalifornisch ist.
Ja. Also auch so Dead Kennedys und so.
Ja, weil man so, da hat man eben so das Gefühl, man ist irgendwie in Venice Beach und dann sind da Skater und dann hört man Suicidal Tendencies, natürlich auch wirklich eine tolle Band.
Ja, ich fand die auch immer, ich hätte auch immer wahnsinnig gern skaten gekonnt, aber ich hatte immer so Angst, mit mir zu tun.
Ja.
So, ganz einfach.
Ja, ich konnte es so ein bisschen, aber nicht wirklich gut.
Ja.
Unser Gitarrist Rick kann sehr gut skaten.
Ja.
Aber wir verbieten es ihm vor Natur, das zu machen, weil wir immer Angst haben, der Mann ist jetzt 50, dass er sich was Wichtiges bricht und dann können wir nicht auf Tour gehen und so. Sagt er dann immer, nee, ich geh nur mal skate und wir immer so, nein.
Ja, nach der Tour skate, du gehst in die
Nach
Half-Pipe
der Tour kannst du das alles machen.
Und lässt da alles raus. du hattest auch, da würde ich gerne noch drauf, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Themenkomplex in deinem Leben, Cola. Du hattest eine Babysitterin, deren Eltern immer Pepsi im Haus hatten, weil bei euch keine Cola.
Nee.
Gab es bei euch nie oder gab es mal so?
Nee, im Restaurant vielleicht mal. Und dann hat man sich immer gleich eine große Cola bestellt in diesen typischen badischen Restaurants, die heißen immer Bären oder zur Sonne oder zur Post oder so. Ja. Und da hat man die bekommen und die hatten diese gestärkten Tischdecken noch so. Ne? Ja. Und dann hat man die bekommen und hat sie sofort gleich umgeschmissen mit dem Ellbogen. Und dann war halt immer die Stimmung verhagelt. Und da durfte man das, aber sonst gab es das bei uns zu Hause, gab es bei uns nur Sprudelwasser und Apfelsaft, also eigentlich Apfelschorle.
Ja, verstehe.
Weil das als gesünder galt, obwohl es Quatsch ist, weil es genauso süß ist.
Bei uns war es immer so, also bei uns gab es mal so, an Silvester haben meine Eltern dann mal so einen Kasten Cola gekauft.
Okay, das kann sein.
Das weiß ich, das war für mich immer das Größte der Gefühle. Ansonsten hatten wir auch immer Sprudel und Limo. Es gab immer so von diesen Sprudelfirmen, die haben meistens auch immer irgendeine
Limo gemacht.
So Orangen- und Zitronenlimo. Die haben aber meine Geschwister natürlich immer alle als erstes getrunken. Und dann, ich habe mir einmal zu Weihnachten einen Kasten Limo gewünscht.
Okay.
Und dann auch bekommen.
Damit du mal endlich mal so eine schöne Limo bekommst. Genau, okay.
Aber dieses Cola so mögen, das kenne ich total. Glaubst du, dass das daran liegt, auch, dass wir die früher nicht zu Hause hatten?
Kann gut sein. Ja, also das ist, sicherlich projiziert man da so ein bisschen was drauf und es hat so was Verbotenes immer noch oder sowas irgendwie. Und man denkt, ich denke auch manchmal, wenn ich mir eine Flasche Cola kaufe, so, ich darf das ja, ich bin ja erwachsen und vergesse, dass ich irgendwie jetzt knapp 50 bin und denke. Und so, und aber mir schmeckt es halt auch einfach gut. Ne? Ja. Und mit diesem Coke Zero, das ist ganz praktisch, weil es hat eben keine Kalorien und man kann davon so viel trinken, wie man möchte. Und ich finde Wasser so langweilig und deshalb trinke ich gerne Cola.
Ich finde das immer so faszinierend an Cola, dass ich glaube, ich habe oft irgendwie so da gesessen und über Cola nachgedacht. Und ich fand es so faszinierend, dass das ein Geschmack ist, der einfach komplett erfunden ist. Also es gibt ja keine, weil Orangen war das, Fanta, das orientiert
sich an einer Frucht sozusagen. Vorbild. Ne?
Genau, ja. Aber Cola ist einfach, auch die Farbe, alles daran ist erfunden.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Cola-Nuss als solche schmeckt.
Ja, aber die finde ich, das ist so eine, die ist, das halte ich für fake. Die ist irgendwie so spät erfunden worden, so.
Ja.
So ein Marketing-Gag. Ich glaube,
ist ein ganz natürliches Getränk aus der Cola-Nuss, glaube ich. Also ich würde sagen, das ist fast Bio.
Ich glaube, das ist, ich glaube, die Red Bull-Cola, die sagt immer, dass sie auf Cola-Nuss basiert.
Okay. Aber es schmeckt so, allerdings auch nicht wie eine Cola.
Nee, eben.
Es ist gar nicht so übel, wobei man diese Firma soll man nicht unterstützen. Aber es hat eigentlich mit Coca-Cola, also mit Cola hat es eigentlich nichts zu tun. Man kann nur Coca-Cola trinken.
Ja. Du hast ja auch sehr gegen, in deinem Buch gegen Fritz Cola sehr amüsant gerantet.
Ja, ja, das würde ich immer jederzeit wiederholen. Ja. Ja. Also erstens schmeckt das nicht und es ist schlimm, dass es Bezirke gibt in Berlin oder auch in Hamburg oder wahrscheinlich auch in Köln oder Stuttgart oder München, wo man keine Coca-Cola mehr bekommen kann. Ja. Also man bestellt im Restaurant oder in einer Kneipe eine Cola und dann kriegt man so eine blöde Fritz Cola dahingestellt. Das will kein Mensch. Wenn man eine Cola will, will man eine Coca-Cola. Im Kino vielleicht eine Pepsi-Cola, das ist möglich. Ja. Unter Umständen. Aber bitte keine Fritz-Cola.
Ja. Ich finde, es ist mittlerweile schwieriger geworden, Cola Light irgendwo zu bekommen. Immer wenn man eine Light-Cola bestellt, sagen die, ja, wir haben nur Zero.
Aha, aber manchmal sagen sie auch, wir haben nur Light. Aber Zero schmeckt schon ein bisschen besser als Light.
Ne? Ich habe mich ein bisschen an Light gewöhnt. Und dann, und jetzt ist es aber irgendwie schwieriger. Ja, jetzt trinke ich wieder mehr Zero, weil es Zero jetzt in 1 Liter Glasflaschen gibt.
Okay, also siehst du, so ist jeder Mensch unterschiedlich. Ja. Das ist, sollte die Lektion dieser Sendung sein.
Also ich finde, die einzige andere Cola, die ich noch gerne supporte, ist Premium Cola aus Hamburg, weil die haben so eine, das ist so eine Genossenschaft und die versuchen so völlig, also versuchen eben nicht gewinnorientiert zu wirtschaften, das, sondern so, dass alle gleich viel kriegen. Und so.
Das kenne ich nicht. Ja,
die schmeckt auch okay. Also die haben, ich glaube, deren Witz sozusagen ist, dass sie das alte Afrikola-Rezept gekauft haben. Und das jetzt und ihre Cola jetzt so zubereiten.
Ja, Afrikola schmeckt gar nicht schlecht.
Ja.
Müsste man jetzt
bisschen
heute
medizinisch, finde ich, so fast. Mhm. Aber du hast auch mal irgendwo gesagt, apropos Medizin, dass du tablettensüchtig wirst. Aber
das stimmt nicht, das habe ich nie gesagt.
Das ist schon in einem Interview.
Ja, aber das habe ich nie behauptet.
Es war vor allem so komisch, du hast gesagt, ich bin tablettensüchtig, aber keine Tabletten gegen Krankheiten.
Ja.
Was soll das bedeuten? Ecstasy? Das habe ich nicht kapiert.
Ich habe, das ist wirklich eine klassische Zeitungsende. Das habe ich nie gesagt. Ich habe vielleicht mal in einem Interview gesagt, dass ich sehr gern Medikamente zu mir nehme. Ja. Und damit meinte ich, also auf Tour.
Ja, klar.
Es war vielleicht ein Tourscherz oder so, was man auf Tour halt immer alles so einschmeißt. Aspirin und Vitamintabletten oder.
Ja. Emser.
Baldrian-Tabletten oder Emser oder was ist halt da, was die Apotheke so, so hergibt. So, das ist so das Sex und Apotheke und Rock'n'Roll. Ne? Das ist so, je älter man wird, desto mehr oder das wird das wahr.
Gib mir nochmal das Voltaren.
Ja, genau. Und das weiß ich nicht, woher das kommt.
Ja,
aber okay, ich finde es schön. Also guter, wir wollen Mythos. Das mal so stehen lassen.
Ja, okay, dann gehen wir da nicht länger, nicht tiefer drauf ein.
Ja.
In dem gleichen Interview, und das finde ich interessant, weil vielleicht stimmt das auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Motiv, das sich durch, finde ich, alle Dinge zieht, die du tust, also sowohl Tokotronic als auch das Schreiben oder so. Im selben Interview hast du mal erzählt, dass du gerne eine Frau wärst. Und tatsächlich ist ja Identität etwas, was dich irrsinnig beschäftigt, auch so in Songs, sogar jetzt im aktuellen Song Wind, den du gefeatured hast, da geht es ja auch darum, was wäre, wenn man einfach so die Identität wechseln könnte und zum Beispiel eine Pflanze sein könnte oder so. Also das ist tatsächlich ein zentrales Motiv bei dir, Identität und Identität ablegen vor allem.
Also der Song Wind, das muss ich nur dazu sagen, ist von Charlotte Brandy.
Genau,
die hat ihn geschrieben. Ist wirklich ein fantastischer Song mit fantastischem Text, toll komponiert, und sie hat mich eingeladen, die zweite Strophe und den Refrain zu singen. Also ich hab den Song leider nicht.
Aber sie
hat
mich ja nicht eingeladen, wenn es nicht irgendwie quasi
gepasst
hätte.
Sozusagen. Ja, letzteres, was du gesagt hast, interessiert mich. Identität loswerden.
Ja.
Sich verändern, Metamorphosen, jemand anderes werden. Überhaupt das Wort werden ist mir wichtig. Also ich finde das irgendwie eine lebensbejahende Philosophie, wenn man sagt, man möchte etwas werden.
Ja.
Man möchte irgendwo hingehen, man möchte den alten Zustand verlassen und in einen anderen Zustand übergehen. Und wenn ich mich entscheiden könnte, wäre ich lieber eine Frau als ein Mann.
Tatsächlich?
Ja.
Aber jetzt,
ich bin jetzt nicht so wahnsinnig ungern ein Mann. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, als was würdest du, wenn du nochmal neu zur Welt kommen würdest, oder was wärst du lieber, eine Frau oder ein Mann? Also wenn wir jetzt bei dieser biologischen Unterscheidung sind, ich will jetzt nicht die ganze Gender-Debatte aufmachen, aber das ganz banal, so würde ich sagen, wäre ich lieber eine Frau, ja.
Und warum?
Keine Ahnung, liegt mir irgendwie mehr. Ich mag Frauen einfach lieber. Ich fühle mich mehr, fühle mich dem verbundener, und ich interessiere mich für Mode, ich interessiere mich für die Klamotten, ich finde das irgendwie, es klingt jetzt bekloppt oder oberflächlich oder so, und ich weiß natürlich um den großen Leidensdruck, den viele Frauen auch in unserer Gesellschaft und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles, will ich jetzt alles gar nicht aufmachen. Es ist einfach so, dass ich denke, es interessiert mich irgendwie mehr.
Aber ist das nicht vielleicht auch, kommt das nicht vielleicht daher, dass du es gerade nicht bist? Also dass
das kann sein.
Quasi das Gegenteil, jetzt plakativ gesprochen, dann das Interessante ist?
Das kann sein. Ja, das kann ich aber nicht beurteilen.
Ja.
Tatsache ist jedenfalls, ich wenn ich auswählen könnte, wäre ich lieber eine Frau.
Was, aber wenn wir dann bei dieser Frage und Idee nach Identität bleiben, was wärst du noch gerne geworden, was du nicht geworden bist?
Meinst du das jetzt so in beruflicher Hinsicht oder
alles Mögliche?
Als Lebewesen, also, Hund,
zum Beispiel auch.
Dachs,
Maus. Ich will zum Beispiel nicht gerne ein Tier.
Ja.
Weil ich habe immer das Gefühl, als Tier kann man nicht so erfassen, wie ich das als Mensch kann.
man hat halt eine andere Perspektive, ne? Als Igel zum Beispiel, also wenn man jetzt Igel werden könnte, dann könnte man da so durchs Laub und man könnte so Routen, man hätte vielleicht so Routen und so komische Gehege um sich herum und so eine eigenartige Geländeauffassung. Ich finde das schon nicht so uninteressant. Es gibt einen tollen deutschen Schriftsteller, der heißt Peter Kurzeck und der hat ein ganz dickes Buch geschrieben, das heißt, jetzt habe ich es vergessen, Herrgott, müssen wir nachher reinschneiden.
Ja. Vielleicht kannst du mal nachgucken, Wenzel.
Ja, Kurzeck. Und zwar, der hat einen ganzen Zyklus geschrieben über sein ganzes Leben, das heißt das alte Jahrhundert. Mhm. Und das dickste Buch davon, da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Ja. Und da gibt es ungefähr 80 Seiten, eine Art Weltbild und Weltgeschichte und Geschichte dieses Dorfes, aus dem Peter Kurzeck kommt, das Dorf da Stauffenberg, aus der Sicht der Igel.
Ah, ja.
Und also so dieses literarische Tier werden, finde ich schon sehr interessant. Aber du hast vollkommen recht, selber ein Tier. Mal zu schauen, welches das ist. Ja, Vorabend, genau.
Ah, ja. Okay.
Vorabend. Ja. Also, ja. Oder auch das Pflanze werden, so wie es in dem Buch, in dem Lied von der Charlotte Brandy geschrieben wird. Also ich glaube, dass die Vokabel, die da interessant ist, ist das Werden. Mhm. Dass man sich verändert und irgendwo in eine andere Form annimmt und nicht der bleibt, der man ist. Das finde ich irgendwie schön und lebensbejahend und eine schöne Idee.
Also es ist ja tatsächlich auch ein Antrieb.
Ja, ein Antrieb, dass man sich nicht so sehr darauf fixiert, woher man kommt, sondern wohin man geht.
Glaubst du, dass das weniger wird oder mehr, je älter man wird? Also wie ist es bei dir?
Es sind Dinge, die sich sehr stark natürlich in der Fantasie abspielen. Das ist eigentlich das, was mich daran interessiert. Deshalb sagte ich ja auch, es ist jetzt eigentlich keine, zum Beispiel mit diesem, ich wäre lieber eine Frau, es ist jetzt kein Diskurs, der sich jetzt um Transsexualität oder war wirklich biologische Sexualität oder sowas. Es sind Sachen, die sich in der Fantasie oder in der Literatur oder im Traum oder so abspielen. Und ich finde, ist bei mir immer gleich geblieben. Also das war mir immer wichtig, sich auch tagsüber in solchen Fantasiewelten oder imaginären Räumen oder wie auch immer man das nennen mag, aufzuhalten. Ja.
Da gibt es auch dieses Buch von George Thorne, das heißt ja, glaube ich, Fuchs 8, das vor kurzem rauskommt, so ein ganz dünnes Buch, aus der Sicht eines Fuchs.
Ah, okay.
Das ist auch, da hat er quasi auch so eine eigene Fuchssprache erfunden.
Okay.
Die Geschichte ist, dass dieser Fuchs so lange Menschen beobachtet hat, bis er so ein bisschen die Sprache gelernt hat und deswegen uns dieses Buch erzählen kann.
Ah, interessant. Das muss ich mir merken. Das klingt interessant.
Ich glaube, ich habe es sogar zweimal da, weil es mir einmal geschenkt wurde, kann ich dir einfach mitgeben.
Super Buch. Der Tag hat sich schon gelohnt.
Hat sich jetzt schon gelohnt. Und also auf jeden Fall aus dieser Piefigkeit in die Großstadt kommt, du bist ja dann nach Hamburg direkt gegangen, oder?
Ja. Ich war kurzzeitig noch in Freiburg, daher rührt auch dieses erste Lied unseres ersten Albums Freiburg. Und da habe ich Germanistik und Kunstgeschichte studiert, allerdings abgebrochen nach 3 Semestern und dann bin ich nach Hamburg gezogen.
Ist sowas wie das Lied Freiburg, ist das ein Fluch? Also, weil es ist ja ein großer Hit von euch und das ist ja sicherlich auch eine Textzeile, mit der du oft irgendwie, ich habe sogar ein Interview mit dir gelesen, irgendwo bei so einem Freiburger, ich glaube Futter oder so heißt das.
Badische Zeitung.
Genau, und da haben die so eine Fotokollage von dir gemacht, auf der, ich muss nachgucken, wie sie heißt, auf der Vivili-Brücke, auf der du nie gestanden hast, aber sie haben so eine Collage gemacht, weil du ja da wegen der Textzeile ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, Fahrradfahrer.
Naja, in Freiburg, sagen wir mal so, also in der Stadt Freiburg sieht man das Lied etwas kritischer als im Rest der Bundesrepublik.
Ist so eine Stadt, die war schon sehr früh sehr alternativ. Also das, was man hier so Prenzlauer Berg nennt oder Bio oder Ökoschimpf oder so, das war in Freiburg schon sehr früh so.
Etabliert, ja. Ja, und auch sehr saturiert. Mhm. Also da in diesem Alternativen auch sehr, sehr saturiert. Also dieses Schwarz-Grüne, was ja sich so durchzusetzen scheint, dass also ja, auch Bundesrepublik, weil das scheint sich da so, nahm da so seinen Ausgang.
Ja.
Und diese Saturiertheit ist eben genau giftig für so eine Underground-Kultur, weil man keinen, weil sie eine sehr weiche Mauer ist, gegen die man immer so anrennt, aber die, das ist ja völlig okay, das ist ja viel besser als die, der betonierte CDU postnazistische
Parks nur für die Reichen.
Ja, genau, also in der so Mitte der 80er noch herrschte, so unter diesen bleiernen Kohljahren und so. Ja. Aber es hat trotzdem was Schreckliches, weil man eben nicht so richtig dieses alternativ gemütliche ist natürlich sehr selbstgefällig und deshalb auch nicht so eine richtig gute Angriffsfläche, wenn man gegen was rebellieren möchte.
Ja.
Und was hattest du gefragt? Ob das eine Belastung ist?
Ja.
Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist halt immer noch wahr.
Ja.
nur ist es jetzt eben in ganz Deutsch ist dieses.
Aber ist das nicht schlimm, dass das immer noch wahr ist? Das ist doch das Drama des Liedes eigentlich.
Ja, das ist das Drama des, des Hellsehers.
Oder habe ich zuletzt eine tolle Geschichte gehört über diesen, wo du gerade hältst, das hat mir meine Freundin erzählt, oder meine Frau ist ja mittlerweile, es gab doch diesen Hellseher in Russland, damals der Zar hat den Hellseher in den Hof geholt, ich glaube, hat ihn nicht sogar Klaus-Maria Brandauer mal gespielt, wie hieß der nochmal, Rasmussen oder irgendwie so,
Hannussen?
Rasputin.
Rasputin, ja,
genau.
Klar.
Deswegen, ich musste gerade an das Bonnie M-Lied denken, das war die Eselsbrücke.
Rasputin, Lover of the Russian Queen.
Genau, und der war ja Hellseher und ist dann an den Hof geholt worden und war auch so Heiler und so. Und das Problem war ja, dass der Königssohn oder so, der hatte so dünnes Blut, der hat immer wahnsinnig geblutet.
Ja, es war ein Bluter.
Genau, und dann hat Rasputin alle Ärzte entlassen und hat mit seiner Magie auf den Sohn eingewirkt und dann wird es besser.
Ja.
Und deswegen hat der König gesagt, oh mein Gott, er hat wirklich magische Fähigkeiten, ich behalte ihn hier. In Wirklichkeit war es aber so, dass die ganzen Ärzte, weil der Sohn halt so Schmerzen hatte, den immer mit Aspirin voll gepumpt haben.
Ah, okay.
Deswegen das Blut dünner wurde.
So verdünnt, natürlich.
Und der hat dann alle weggeschickt.
Natürlich nicht nehmen, wenn man Bluter.
Genau.
Dann ging es besser.
Genau, dann
ging's, weil er den Aspirin abgesetzt hat.
Genau.
Ja,
das fand ich eine schöne Hellseher-Geschichte. Eine schöne Heiler-Geschichte.
Witzig, ein witziger Zufall, weil ich gerade heute Morgen, bevor ich hierher gefahren bin, den Soundtrack zu einem Film, zu einem russischen Film über Rasputin, der heißt Agonie, gehört habe. Und der Soundtrack ist von Alfred Schnittke. Ist ganz toll.
Ja, super.
Witzig.
Na, das stimmt. Nachdem du dann in Freiburg warst, bist du nach Hamburg und da hast du, glaube ich, auch studiert, hast du nicht sogar Jura studiert oder so? Oder zumindest so getan?
Ja. Nein, das ist schon ganz wichtig, weil ich da Jan Müller kennengelernt habe.
Ja, ja. Aber du hast ihn beim Studieren kennengelernt, aber das Studium hat euch wahrscheinlich beiden nicht so wahnsinnig viel bedeutet.
Ja, das war schon nicht ganz uninteressant, weil es war ein linkes Jura.
Ja.
Deshalb bin ich auch nach Hamburg gegangen, weil ich dieses Geisteswissenschaftliche habe ich nicht so richtig verstanden. Das Prinzip, ich weiß nicht, wie das dir ging, du warst auf einer Filmhochschule, dann ist das, ich kenne viele Leute, die auf Filmhochschulen waren oder auf Kunsthochschulen, das ist was anderes, weil das irgendwie konkret ist und gerade auf einer Filmhochschule hat man ja sehr viel technische Übungen und auch
man muss ja sogar Technik lernen, also
am
Technik
Material
ist ein Teil des Studiengangs und so und ich musste dann auswendig lernen, wie viele Schichten 16 mm schwarz-weiß Material hat.
Exakt, also das ist ziemlich konkret, während diese geisteswissenschaftlichen Studien so, das ist, und das ganze Studiensystem war ja noch nicht, das war ja noch vor dem Bologna-Prozess und so schlimm der ist, weiß ich nicht, wie es jetzt ist zu studieren, aber vielleicht ist es ein bisschen übersichtlicher. Wenn man damals in Freiburg sowas Geisteswissenschaftliches studiert hat, war man total lost.
Ja.
Vor allem ich, der ich nur in der Schule war vorher und dann beim Zivildienst und 18 Monate lang im Altersheim gearbeitet habe, war ich irgendwie so, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll und was soll denn eine Hausarbeit sein und wie soll das gehen und was ist denn bitte bloß das Kolloquium und so weiter und so fort. Also ich habe das nicht verstanden. Und bei Jura erhoffte ich mir so ein bisschen eine verschultere Form, was es ja auch ist. Und da gab es eben in Hamburg einen Studiengang, der hieß Jura 2. Wahnsinnig lustig, als wenn es so ein alternatives Gesetz. So, wir machen hier nochmal ein zweites für so Chaoten und Linke.
Das Supergrundgesetz. Das, genau.
Und das hatte eben so einen soziologischen Ansatz, war eben vom SPD-Senat in Hamburg als so eine Art linke Alternative zum herkömmlichen Jura etabliert worden. Und das war schon witzig, weil da waren eben lauter so Alt-68er als Professoren. Und da war der Umgang lockerer und da waren nicht so die üblichen Barberjackenträgerinnen wie bei Jura 1 in Hamburg, sondern da waren viele Punks. Und da habe ich Jan Müller kennengelernt.
Aber da ist natürlich, Jura ist ja im Gegensatz zu Geisteswissenschaften die absolute Abstraktion. Also da geht es ja wirklich nur noch um absolute Theorie und auch um Pauken, auch um so auswendig lernen.
Ja, man
so
kann es pauken, aber es ist ganz gut, weil es für jemanden, der so ein chaotisches Gehirn hat wie ich, wo da immer so ein bisschen Achterbahn ist, war das so strukturiert. Ja. Und man lernt so ein bisschen eine logische Heranführung und Einkreisung eines Themas. Und oft ist es ja ganz gut, wenn man genau das Gegenteil ist von seiner Persönlichkeitsstruktur, dann etwas zu machen, was nicht dem entspricht, eben, sondern was dem entgegengesetzt ist. Und das war Jura und das war eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja. Und da hast du dann Jan kennengelernt und ihr habt ja dann auch ziemlich schnell die Band gegründet.
Ja, eigentlich in der ersten Woche.
Und das ist ja, ich meine, das war ja eine in Hamburg tatsächlich musikalisch eine interessante Zeit, weil, also ihr habt ja, wann habt ihr die Band gegründet? 91, glaube ich, oder so?
93, ja.
Und da war ja, da hat die Hamburger Schule ja schon so ein bisschen, ist ja schon losgegangen durch so Lars Stohr und Fast Weltweit und so.
Ja.
Und da gab es ja eine irrsinnig aktive Szene an Bands.
Ja.
Und an,
also deshalb wollte ich auch nach Hamburg, weil das Studium war natürlich ein reiner Vorwand und ich wollte dann nach Hamburg und eigentlich wollte ich eben immer Musik machen. Und ich wusste, da ist so die interessanteste Szene, wenn es um Rockmusik geht. Wenn ich jetzt beispielsweise DJ oder mich für elektronische Musik oder Techno interessiert, wäre ich bestimmt nach Berlin gegangen.
Oder nach Köln. Damals war Köln auch noch
oder
so.
Oder vielleicht Mitte auch 90er, nach Köln, genau.
Also eine große Hausszene. Und das, wie kriegt, also wenn man jetzt dahin kommt, weil da eben diese Szene ist, das ist ja wahnsinnig kompliziert, da reinzukommen, oder?
Ja, das war eben Zufall oder Schicksal oder wie man es nennen will, dass ich eben Jan Müller kennenlernte und über ihn Arne Zank. Die beiden waren halt schon auf der Schule zusammen gewesen. Ja. Arne hatte dann Illustration studiert oder Kunst oder irgendwie sowas da an der Kunsthochschule und Jan irrte da eben auch so ein bisschen desorientiert bei Jura rum, genauso wie ich und dann erkannten wir uns, wie man so schön sagt und dann stellte er mich Arne vor und die kannten allerdings schon eine ganze Menge Leute.
Ja,
eher aus der Punk-Szene, also die waren eher die
Zitronen und so.
Ja, die waren eher so im Punk Hafenstraßenbereich und aus der Noise- und Kunstmusikszene, also so einer atonalen Musikszene. Das überschnitt sich eigenartigerweise. Sie haben selber schon mit ihrer Band Punkarsch Kassetten aufgenommen.
Punkarsch hießen die?
Genau. Guter das war Band. Aber eigentlich schon eher eine Meta-Annäherung an Punkmusik oder so. Also es ist wie so eine Art Kunstprojekt Punk oder wenn ich das richtig deute. Und dann lernten wir uns eben kennen und ich hatte eben immer Songs geschrieben und in Bands gespielt und als ich nach Hamburg kam, merkte ich, aber hier muss ich aber meine Parameter ein bisschen ändern und auf Deutsch schreiben, weil in Hamburg eben, wie du es schon erwähnt hattest, mit Hamburger Schule, diesen ganzen Labels Lars Stohr und What's So Funny About und so, eben Popmusik mit deutschen Texten, die nicht Stulle sein sollte, etabliert war.
Ja.
Und ich merkte eben mit meinen, so ein bisschen meinen jeweiligen Vorbildern abgekupferten englischsprachigen Songs komme ich hier nicht so weit. Und dann habe ich ein paar Songs, die ich in der Schublade hatte, einfach übersetzt vom Englischen ins Deutsche.
Ja.
Und dadurch ergab sich dann aber etwas, was meinen englischen Songs völlig fehlte, nämlich Humor.
Ja.
Und so haben wir dann diese Band, und die habe ich dann Arne und Jan vorgespielt. Die hatten glücklicherweise auch einen Proberaum schon. Ja. Und die fanden das total toll, was mich völlig überrascht hatte, weil die waren beide so cool und aus Hamburg und ich kam so aus der Provinz und die kannten eben schon so Leute in der Underground-Szene und so. Und dann war ich total beglückt, dass die mich sozusagen, also in die Band, in sich, in ihre Reihen so aufgenommen haben und wie ich diese Band mit ihnen gründen konnte. Ja. Spielen konnten sie allerdings nicht so gut.
Das aber war, ich auch nicht,
war ja auch nicht so wichtig damals. Nee,
das war nicht so wichtig. Das ist interessant, daraus ist dann dieser in wirklich sehr kurzer Zeit dieser Riesenkomplex Tokotronic geworden, weil das so mit den ersten Alben schon sofort durch die Decke ging, also jetzt in dieser, vor allem in der Szene, in aber Welt, das hat man ja sofort wahrgenommen, weil das eine ganz neue und besondere Stimme war irgendwie, die es so noch nicht gab. Und deswegen ist es auch sofort aufgefallen und dann auch so dieser Look, dieser Trainingsjacken-Look. Ich bin damals auch sofort in Berlin in den Secondhand-Laden gegangen, habe mir Trainingsjacken mit lustigen Aufdrucken vom irgendwelchen Sportverein in der Provinz gekauft und so, weil das einfach wahnsinnig cool war und weil das auch so schlau funktioniert hat und so. Ich habe irgendwo gelesen, jetzt muss ich mal genau gucken, wie das Zitat war, damit ich hier nichts sage, dass du nach den ersten vier Alben, das kann man ja durchaus als diese Startphase Tokotronic definieren, dass du nach den ersten vier Alben hast du gesagt, danach kamst du dir vor wie dein eigener Werbetexter, weil es diese Tokotronic-Sprache gab, die du dann immer wiederholt hast. So.
Naja, da sind wir wieder ein bisschen bei diesem Punkt Identität, sich nicht so gerne auf eine Identität festnageln lassen und so eine Bevorzugung des Werdens oder der Evolution oder so.
Ja.
Und diese ersten vier Tokotronic-Alben sind ja unglaublich schnell aufeinander. Wir haben wahnsinnig viel gemacht.
In 3 Jahren habt ihr
das. In 3 Jahren, also das erste kam 95 und das vierte 97. Ja. Das sind eigentlich 2 Jahre dazwischen.
Ja.
Und auf jedem dieser Alben sind ungefähr 18 Stücke, das muss man auch dazu sagen. Also,
Use Your Illusion 1 bis 4.
Ja, das war so Use Your Illusion 1 bis 4. 396 Stücke in 4 Alben. Und dann kann man natürlich schon mal ins Grübeln kommen und sagen, was habe ich hier eigentlich gemacht? Das war eigentlich ein bisschen wie ein Rausch.
Ja.
Und natürlich merkte ich dann, wenn man jetzt so weitermachen würde, dann wäre ich in 3 Jahren tot eigentlich, ja, weil ich dann hätte sich das, also entweder wäre ich tot oder ich wäre tot, die Sache wäre tot gelaufen.
Ja.
Und dann war zwischen 97 und 99 ist jetzt auch nicht so eine wahnsinnig lange Zeit,
ja,
aber gab es so einen Moment des Innehaltens und der Reflexion und dass wir als Band gesehen haben, was haben wir bis dahin eigentlich erreicht, was wollen wir eigentlich noch, wie sehen wir uns, wie sehen uns die Leute, die uns hören, gibt es da vielleicht eine Diskrepanz oder so oder vielleicht sogar eine Dissonanz, und was kann man selber tun, um sich selber, ja, vielleicht wieder so ein bisschen ins Lot oder mit sich selber so ins Reine zu kommen. Und dann haben wir 99 ein Album gemacht, was so auch modetechnisch mit dem Trainingsjacken-Logo-T-Shirt-Look brach und das hieß Karaoke.
Ja.
Und ab dann ging's dann weiter in so eine in jeweils wieder andere Phasen. Aber dann hatten wir das so ein bisschen hinter uns gelassen. Wobei ich den Look total toll finde und das ist, aber das hat eben so seine Zeit.
Das wird ja dann irgendwann zur Karikatur, wenn man es immer weiter macht.
Es war halt eine modische Auseinandersetzung mit den 70er Jahren, würde ich sagen, oder frühen 80er Jahren. Und das war modisch interessant, weil es eine Anti-Style war. Und du kannst es eigentlich jetzt sehen bei Modedesignern wie heißt der Demna Gvasila oder so von Vêtements und Balenciaga, der diese Logo-T-Shirts, die so besonders beknackt aussehen, man kennt dieses DHL-T-Shirt, was dann für 300 Euro oder so verkauft wird. Also der damit ein Statement, ein Anti-Style-Statement setzen wollte und das dann plötzlich modern wird und alle sagen, das ist ja super, das erinnert mich sehr an diese Zeit, dass man Dinge nimmt, die völlig unauratisch sind, also nichts sieht unsexier, unglamouröser, unschicker aus als so ein komisches Trimm-Dich-T-Shirt oder so ein Margarine-Aufdruck oder eben DHL-T-Shirt oder so und das verklärt und irgendwie ja dann reauratisiert oder so, ne? Oder gleichzeitig dadurch Mode profanisiert oder ich weiß nicht, wie das, was das für gegenläufige Bewegungen sind. Aber das kann man immer nur eine Zeit machen, weil dann wird das durchgesetzt. Ja. Und wenn das dann natürlich alle haben.
Wenn es dann der Viva-Moderator hat, dann muss man weiterziehen.
Ja, wenn das dann der Viva-Moderator hat.
Also ich finde das so interessant, weil ich glaube, dass diese Art zitieren, modisches Zitieren oder so, vor allem auch darüber funktioniert, dass man Sachen nimmt, die schon damals eigentlich eher assi waren. Hm. Also ich meine, Trainingsjacken waren immer die Sportverein-Jungs, waren immer so eher so die Assis und jetzt nicht, also in Bibliotheken hat früher keiner Trainingsjacken angehabt, so in etwa.
Ja, weil oder so rentnermäßig war es eigentlich. Ja. Ne? Wir trugen ja so Korthosen und Trainingsjacken, war ja eigentlich so ein Look, den man so von Rentnern her kann, die diese Jacken wirklich noch aus den 70er Jahren hatten und die dann so über die Straße schlurften.
Ja. Ja, weil ich habe das bei meiner Tochter mal gemerkt, als die so, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, als sie so 13, 14 war oder so und dann plötzlich mit so Trainingshosen rumlief, die wir in den 90ern Schnellfickerhosen genannt haben, weil die so Knopfleisten hatten, die konnte man so ganz aufmachen an der Seite. Weißt du, diese Trainingshosen, die nur so eine durchgehende Knopfleiste haben quasi.
Ah, so vorne Druckknöpfe oder an der Seite? Nee,
an der Seite, so Druckknöpfe, die konnte man so aufziehen.
Okay.
Und dann habe ich zu dir gesagt, irgendwie so, und dann war das halt so 90s-Revival.
Ja, das waren dann 90s, ne? Ja, genau.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, ist ja okay, irgendwie 90er-Zeug anzuziehen, aber ich muss dir leider sagen, dass das bei uns damals nur die Assis angezogen haben. Das waren Assi-Klamotten und für sie waren natürlich, das ist voll cool und so, bla bla. Na, das fand ich so interessant, dass so, weil ich kann mich erinnern, als ich irgendwie dann auch mal angefangen habe, so in dem Alter irgendwie Schlaghosen anzuziehen oder so, meine Eltern sich über mich lustig gemacht haben und gesagt haben, das haben Idioten angezogen, wieso läufst du damit rum? Das war schon damals scheiße und so.
Ja, es ist eben sehr parodistisch und sehr, und man eignet sich was an aus einer anderen, ja. Genau, also das war der Sinn der Sache. Es sollte natürlich total bekloppt aussehen. Ich meine, man müsste das Mode und Musik pophistorisch irgendwie noch mal stärker untersuchen. Ich meine, dass dieser Look in Hamburg auch ein bisschen entwuchs so aus dieser Funpunk-Zeit. Mhm. Viele Funpunk-Bands, also die Goldene Zitronen oder Toten Hosen, der Name deutet es ja schon an, als die so in diesem Funpunk-Kosmos noch waren, trugen ja auch schon diese Schlaghosen. Und es gab diese Verballhornung von Schlager, ne? Oder Rocco Schamoni machte das, indem er dann wirklich Schlager machte und in diesen 70er-Klamotten rumlief. Und dann waren diese Trainingsjacken eben nur noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Ja. Also irgendwie scheint mir das modisch genealogisch aus dieser Ecke zu kommen. Was dann später, man muss ja auch dazu sagen, das wurde natürlich dann auch vereinnahmt, solche Phänomene wie Gildo Horn oder wie hieß der, Dieter Thomas Kuhn oder so, die so diese Schlager-Verballhornung hatten, die eigneten sich das ja dann auch an und spätestens da wurde es dann auch unangenehm. Ne?
Ja, Gildo Horn zum Beispiel ist ja jemand, den ich als total underground bis heute empfinde, weil der in Köln angefangen hat im Luxor, der hat jeden Sonntagabend im Luxor gespielt und hat da mit seiner Band dieses Schlager und wir sind dann alle immer hin und es war völlig weird, dass einer Schlager singt.
Das will ich ich meine nur so, du weißt, was ich meine, in Hamburg gab es dann den Schlager-Move
absolut.
Das ist jetzt alles nicht so schön.
Ja, das stimmt. Bis heute nicht.
Aber ich will überhaupt nicht gegen Gildo Horn oder Dieter Thomas Kuhn oder so gesagt haben.
Nur so zur Einordnung. Dieter Thomas Kuhn kann ich nichts zu sagen, aber Gildo Horn, weiß ich noch, dass ich es damals irgendwie... Es ist ja, war ja auch eine Zeit, als der dann so bekannt wurde oder als er das in Köln angefangen hat, da war ich irgendwie 17 oder so, es war sogar noch vor Viva, 16, 17 muss ich gewesen sein, da war das ja, das ist ja auch so ein Alter, in dem man so Ironie für sich entdeckt. Und da war das natürlich wahnsinnig aufregend, den zu sehen und diese Musik zu hören, die die Eltern zum Kotzen finden, ja, sozusagen.
Verstehe ich.
Das war, deswegen war das so aufregend.
Ja.
Aber was, ich finde das interessant, was Sprache betrifft. Du hast ja auch mal, das war, glaube ich, sogar im selben Artikel, das war, glaube ich, ein Text, den du für die Specs mal geschrieben hast, wo ich das her habe mit dem Werbetexter. Und da hast du auch gesagt, ich bin ein extremer Fan. Auf die Frage hin, wie für dich Sprache, also gerade im Texten logischerweise, wie für dich Sprache funktioniert, da hast du dann gesagt, ich bin ein extremer Fan im Kontext dessen, dass sich das bei dir nicht aus dir selbst speist, sondern aus all den Einflüssen, Bands, die du hörst, Leute, die du hörst, Sprache, die du hörst, Lyrik, was auch immer, und daraus sich so dein eigenes Sprachbild zusammensetzt. Was mir so aufgefallen ist, gerade auch bei Tokotronic-Songs über die Jahre, wo ich, glaube ich, bei dir immer drüber gestolpert bin, bis zur Unendlichkeit, also ab der Unendlichkeit habe ich es irgendwie ganz anders empfunden. Es war eines der wenigen Alben, bei dem ich geweint habe, als ich gehört habe.
Das ist schön. Ja. Weinen bei Musik ist schön.
Finde ich auch. Ja. Passiert viel zu selten. Bei Filmen weine ich fast immer, da kriegt man mich sehr leicht.
Ja.
Bei Musik kommt das nicht so vor. Aber was ich so interessant finde bei so vielen Texten von dir, ist diese, du hast so eine höfliche Sprache, du hast so eine wohlerzogene Sprache. Das erinnert mich ein bisschen an Rivers Cuomo, mein großer Held, der Kopf von Weezer, der auch, ich glaube, erst bis vor zwei Alben gesagt hat, ich will niemals ein Schimpfwort singen. Und bei dir ist ja so, wenn man alte Songs hört, zum Beispiel Hamburg rockt, da sagst du Gitarrenhändler, ihr seid Schweine, aber dann Gitarrenhändler, ihr seid Doofmänner.
Ja.
Doofmänner ist so eine super höfliche Beschimpfung.
Ja.
Oder bei Let There Be Rock singst du am Schluss, als du dich ärgerst, verflixt nochmal.
Ja.
Alles so höflich. Ist das bewusst oder ist das irgendwie dein Duktus?
Also ich finde das witzig.
Ja.
Natürlich war das bewusst.
Ja.
Also ich meine, wenn ich jetzt privat zum Beispiel im Auto sitze, da kann ich sehr cholerisch werden und dann würde ich mir, dann sage ich dann auch nicht verflixt nochmal, du Lümmel oder so. Wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder so. Aber musikalisch textlich fanden wir das natürlich vor allem in dieser Anfangsphase von 95 bis 2000 und so rum, total lustig. Wir haben oft so auch privat so geredet, dass man so eine komische Privatsprache benutzt hat und dabei spielten altmodische Begriffe eben analog so ein bisschen rentnermäßigen Kleidung.
Mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, genau, so eine Rolle. Oder eben Sprüche so aus Zur Sache Schätzchen, so diese Ecke, Miles Bills und Werner Enke oder eben so zum, ja, oder dann eben vieles war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein norddeutscher Schnack, ne, so. Also das machten viele Leute in Hamburg zu dieser Zeit. Es war so eine, in Hamburg hieß das Schote.
Ja.
Also so Dinge, die man irgendwie als altmodisch, gleichzeitig irgendwie stylisch, aber auch witzig oder so schrullig empfand und deshalb so feierte, wie man heute sagt.
Ja. Was waren eigentlich so die Läden, in die man damals in Hamburg so ausgegangen ist oder in die du ausgegangen bist?
Naja, es gab
Für mich war immer der legendärste Laden, wo ich selbst heute manchmal noch auf ein Bier vorbeigehe, war so der Sorgenbrecher.
Ja.
Vor allem aber auch deswegen, weil ich den aus dem Lässisinger-Song kannte.
Ja, genau. Das ist der Lässisinger-Song Hamburg.
Genau.
Ne? Ja, genau. Ein Lied, wo man auch weinen kann.
Ja, das stimmt. Aber sowieso auch eine tolle Band.
Ja.
Von dem war ich
wunderschönes Lied. Der Sorgenbrecher. Und dann machte ziemlich zeitgleich mit unserer Gründung und unserem so etwas im Underground-Insider-Kreisen bekannt werden, ein Laden, auf der für uns sehr wichtig war, der hieß Heinz Kamers Tanzcafé.
Ah, ja.
Und der Besitzer, Olli Hörn, dem heute noch die Kneipe Saal 2 in Hamburg gehört, auch musikalisch verewigt und literarisch verewigt, Der war so ein Lo-Fi-Musikfan. Und als wir anfingen, konnte man uns so rubrizieren unter dem Etikett Lo-Fi, weil wir hatten unsere erste Single mit einem Kassettenrekorder aufgenommen und spielen konnten wir auch nicht und so. Ja. Und das klang alles ganz furchtbar. Und es gab damals aber in Amerika Bands, die so ähnlich arbeiteten. Ja. Guided by Voices, die auch immer so 20 Stücke auf einer Platte und die brachen dann so mitten im Song ab und es klang alles ganz
damals mies. Damals kam ja auch das legendäre Cure-Cover von Dinosaur Jr., Feels Like Heaven, das auch einfach mittendrin abbricht, weil es dann zu Ende war.
Genau. Das klang aber gut. Ne? Und Guided by Voices, das klang eben so, auch wie mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Oder es gab andere Bands wie Smog, die in so eine ähnliche Lo-Fi hieß das. Und der sah in uns sozusagen die deutsche oder Hamburger Inkarnation dessen und dort durften wir dann auch auftreten. Das war ein Laden, in dem wir unsere ersten Konzerte hatten und wo dann auch andere Hamburger Musiker auf uns aufmerksam geworden sind und wo uns dann Leute, die so in dieser Labelszene und Musikszene waren, auf uns aufmerksam wurden und uns sahen. Und da bildete sich dann so ein gewisser Ruhe, konnten wir so einen Ruf in der Hamburger Szene erspielen. Ja. Das war ein wichtiger Laden und dann natürlich der Pudelclub.
Ja. Das ist so lustig, dass weil das passt so super zusammen, ne? diese ironischen Trainingsjacken zu diesem ironischen Kneipennamen Heinz Zernes Tanzcafé und so, das ist so alles so eine Humorlinie.
Ja, auch so ein bisschen altmodisch, großväterlich, Tanzcafé, genau, das war dann vielleicht der Vorläufer dieser Wohnzimmerbars, die dann vor allem Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre in Berlin so
überall, das war, Wahnsinn, ne?
Wo man so ein ausgedientes Mobiliar hatte und
so Sperrmüll.
So Sperrmüll, genau.
Auf jeden Fall, nachdem ihr dann diese erste Phase abgeschlossen habt und dann zu diesen neuen Tokotronic wurdet, was ich so interessant finde, ist, ihr habt ja immer wieder so Verpuppungsphasen mit der Band gehabt und so neue Entstehungen. Also auch die Unendlichkeit wird auch als neues Kapitel gewertet, weil es das erste Mal so sehr biografisch ist und so. Was bei euch so interessant ist, wenn man eben diese Anfänge nimmt, diese Lo-Fi-Anfänge in Hamburg irgendwie mit den anderen Bands bis heute, dann gibt es ja auch so eine gibt's ja so ein langsames Andocken an eine Kunstszene, an eine künstlerisch anspruchsvollere Welt, an eine, du hast auch viele Texte über Kunst geschrieben, und ist das so, ist euch das, na, weiß ich, schwer da die Frage draus zu grinnen, ist euch das, also ich würde gerne wissen, ob einem sowas vorgeworfen wird. Eigentlich. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich wissen will. Ob die Leute dann sagen so, ja, jetzt macht ihr irgendwie einen auf Kunst, damit das irgendwie wertiger ist, was ihr macht oder so.
Ach, da gibt es bestimmt Leute, die uns so etwas vorgeworfen haben. Vor allem diejenigen, die uns in den Alben davor schon vielleicht etwas zu sehr, also ich will das niemand vorschreiben, wie er uns zu rezipieren hat, aber vielleicht ein bisschen zu sehr für bare Münze genommen haben, weil ich habe den Eindruck, dass diese ersten Alben eben auch schon sehr kunstvoll sind in der Art, wie wir uns da so inszeniert haben, mit den Polaroid-Fotos, mit dieser Banduniform, auch die Frisuren sind übrigens eine interessante Sache, ne? Weil das natürlich was ist, was man sehr aus einer Kunst, also was Kunstfiguren oder Figuren, die in so einem Kunstmilieu sind, an sich haben. Man denkt an Andy Warhol, ist vielleicht einer der wenigen Menschen, die man immer anhand seiner Frisur erkennen würde. Stimmt, oder Susan Sonntag zum Beispiel mit ihrer weißen Strähne. Ne? Ja. Und, also wenn man eine Frisur kreiert, anhand ihrer Frisur erkennen kann, das hat immer irgendwie so was Kunstfigurhaftes.
Ja.
Oder Karl Lagerfeld oder so.
Klar,
ne? Und also was ich damit nur sagen will, ist, wir waren vielleicht überlegter und auf eine ganz kindlich spielerische Art irgendwie konzeptueller schon bei den ersten Alben, als das manche Leute so wahrgenommen haben. Und deshalb war das für uns und für mich eigentlich ein ganz logischer Schritt. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass Kunst, bildende Kunst zu der Zeit aus einer ziemlich uncoolen Akademie oder Kunstmarkt oder so Ecke, also so eine Bildungsbürger-Ecke, auch in so ein Underground Milieu so einfloss oder sich gegenseitig beeinflusst. Und da sprachen wir eben über genau solche Leute, haben wir vorhin gesprochen, Paul McCarthy und Mike Kelly.
In Hamburg gab es doch auch schon 4000 zu der Zeit, als ihr da wart. Der hat doch da auch schon, glaube ich, gemalt. Ne?
Genau, zum Beispiel sowas. Oder das wäre dann so Cheap Art gewesen. Oder die Kölner Kunstszene, die so in Nachfolge von Martin Kippenberger immer sich auch mit Pop-Themen befasst hat. Leute wie Cosima von Bonin, die ich später kennengelernt habe und die sehr wichtig für die Band, für mich und so wurde, also die oder Kai Althoff oder so, die selber auch Musik gemacht haben, Musik rausgebracht haben, Labels gegründet haben, um Musik rauszubringen. Musiker wie Justus Könke und Eric D. Clarke und Hans Nieswand, die dann Workshop gegründet haben, die auf Large Door auch veröffentlicht haben, also dem Label, auf dem wir auch veröffentlicht haben. Und also da gab es diese Überschneidung im Pudelclub durch Leute wie Daniel Richter und seine Arbeit für die Goldenen Zitronen und so. Und deshalb lag das eigentlich ein bisschen nah.
Ja.
Und aber sicherlich, es gibt natürlich Leute, die so aus so einer punk-puristischen Ecke, würde ich sagen, kommen, die dann sagen: So, das ist Kunstkacke, das ist ein ganz beliebter Vorwurf.
Ja.
Aber ich mochte eigentlich immer Kunstkacke gern.
Ja, ich auch, absolut. Ich fand das auch immer eine spannende Wechselwirkung. Das gab es ja auch schon immer. Ich meine, das geht ja schon bei Warhol und Velvet Underground los oder
genau.
Boys mit Sonne statt Regen.
Genau.
Ist es denn, hast du jemals dir gewünscht, also ich fand das ganz schön, irgendwer hat mal zu dir gesagt, in einem Interview, wäre jetzt nicht die Zeit, sich als Band politisch zu positionieren und irgendwie auch Songs darüber zu machen, gerade in der Welt wie heute, Nazis, Trump, ist ja fast dasselbe, aber so diese ganze Sache, die Welt, die irgendwie an allen Ecken brennt anscheinend. Und da hast du gesagt, die Forderung an die Kunst, politisch wirkmächtig zu sein, ist zutiefst akademisch und lehnst du deswegen ab.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen polemisch.
Ja.
Also
eine gute Polemik ist ja auch immer,
immer schön. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist manchmal schwer zu vermitteln, dass es gerade in Interviews bei mir zumindest so eine gewisse Lust an der Polemik gibt, weil ich denke, das ist sonst nicht so unterhaltsam. Ja. Also anders gesagt, ich finde, es ist wichtig, Leute, die Interviews lesen, auch mit einer Meinung zu unterhalten, weil sonst braucht man das nicht zu lesen. Und deshalb neige ich manchmal zu einer Polemik, die ich jetzt so auch nicht immer Alltag vertreten würde.
Naja.
Was ich finde ist, also wir sind eine Band, die sich immer schon, und das ist auch dieses Aufwachsen mit der Hamburger Schule, das ein sehr, sehr politisches Milieu war in Hamburg zu der Zeit. Sehr, sehr linkspolitisch. Mhm. Versucht hat, linke Politik mit Style zusammenzubringen. Ja. Also eben nicht dieser verschlurfte Hausbesetzer-Innen-Look, sondern Anzüge und irgendwie so eine coole, bisschen französisch Godard-hafte Anmutung von linksradikaler Politik oder so. Und das war natürlich eine Schule, eine Hamburger Schule, durch die man da gegangen ist. Und deshalb haben wir uns immer schon von Anfang an auch politisch geäußert und politische Statements abgegeben. Und sozusagen unsere Ästhetik hat sich immer auch also mit der Politik verzahnt. Und jetzt, du weißt es ja noch, als Mensch, der mit Viva zu tun hatte, ja. Als wir den Viva-Kometen abgelehnt haben, Jungdeutsche auf dem Weg nach oben, da warst du auch. Ja. Also das war natürlich nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern das war natürlich auch ein politisches Statement, dass man mit dieser Art von Renationalisierung von Popkultur nichts zu tun haben möchte. Ja. Oder dass man sich gegen die geforderte Radioquote für deutschsprachige Musik aussprach und schon sehr viel für Geflüchtete und Schutzsuchende und so weiter und so fort. Und das haben wir eigentlich beibehalten. Ich finde halt nur, wenn man politische Sätze in Musik meißeln muss und vertonen muss, das ist eine Arbeit, die ich nicht wirklich gut ertragen könnte, weil da wird's so mühselig. Ja. Und ich finde...
Aber gibt es Beispiele, die du gut findest?
Ja, das gibt es. Es gibt dieser deutsche politische Singer-Songwriter, Bänkelsänger, hätte man früher gesagt. Das finde ich alles sehr bewundernswert. Ja. Franz Josef Degenhardt zum Beispiel.
Die Bots.
Ja, das... War das nicht Holländer?
Ja, aber die sind ja alle Texte übersetzt worden von so Biermann, Fenske und so. Die haben alle die deutschen Texte für die geschrieben sozusagen.
Vielleicht waren die besser als die Holländischen.
Ja, das gibt es ja auch.
Nein, das gibt es natürlich, aber mein, oder Phil Ochs zum Beispiel ist ein toller amerikanischer Songwriter, der auch auf so eine sehr höfliche Art, so der nette Junge aus der Arbeiterklasse mäßig, super Protestsongs gesungen hat, musikalisch mich auch wirklich sehr, sehr berührt. Aber ich habe als Songwriter immer eher das Gefühl, mich interessieren Nuancen und Ambivalenzen und mich interessieren so schillernde, wenn Songs anfangen zu schillern oder zu kippen oder wenn man den Boden unter den Füßen nicht mehr richtig spüren kann oder sie einem so ein bisschen den Teppich unter den Füßen wegziehen und es eine Schere gibt zwischen Strophe und Refrain oder zwischen Text und Ton oder irgendwie so. Mhm. Diese Sachen interessieren mich und das ist dann nicht so gut für ganz klare politische Botschaften geeignet.
Das stimmt. Da darf man nicht vage sein.
Ja, weil wenn man ganz klare politische Botschaften aussenden möchte, darf man nicht vage sein. Ja. Und die Wahrheit ist aber etwas, das ich in der Kunst mag.
Ja. Ich bin auch, also ich finde Politrock ein extrem faszinierendes musikalisches Feld. Das kann man ja auch sehr weit fassen. Also ich höre tatsächlich diese alten Bots-Platten auch mit einem gewissen Interesse, weil das damals so in den 80ern noch irgendwie so eine seltsame Dringlichkeit hatte, wie das heute so selten irgendwie vorkommt.
Das ist richtig, das hat was fast verstörend.
Naja, finde ich auch.
Naives.
Genau.
So, wenn man denkt auch an Lieder wie Karl der Käfer oder ja, genau, sowas, ja, genau. Das hat dann natürlich noch dieses ökig-hippie-mäßige, das kann mich auch sehr faszinieren.
Ja, und dann, als ich dann so irgendwie Konzertgänger war in meinen 20ern oder so, war natürlich dann Rage Against the Machine quasi die große Überpolit-Rockband im Grunde genommen.
Ja, das mochte ich zum Beispiel schon nie.
Ja, das hat, glaube ich, so energetisch wahrscheinlich irgendwie mit mir gesprochen und mich deswegen so mitgerissen irgendwie.
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass zum Beispiel so eine Art Musik und Ästhetik, die mich schon, als die bekannt wurden, das muss so Anfang der 90er gewesen sein, so hat mich das schon überhaupt nicht interessiert, weil ich war so Bad Brains Fan und ich liebte HR und dann dachte ich, was ist denn das für eine Kopie und die Texte von HR fand ich aber auch so viel besser und so durchgeknallt in diesem Rastafari-Tum und gleichzeitig dieses komische immer Erleuchtung und dann aber mit diesem aberwitzigen, super hyperaggressiven Musik und dann kam mir dieses Rage Against the Machine, da kam mir schon der Bandname so kitschig vor. Weil Maschinen sind doch eigentlich was Schönes.
Naja, aber es ist ja so ein bisschen dieses amerikanische, auch dieses Stick it to the man und so, dieses amerikanische Verständnis von einem Gegner, wenn man irgendwie links steht, ist ja eben die Maschine oder der da oben oder so. Deswegen.
Ja, aber das zeigt natürlich auch, wie, also das ist natürlich alles ein bisschen aus sehr dünnen Brettern gebohrt.
Ja, na klar.
So.
Ja.
Und das ist auch ein bisschen das Problem und ich fand eben immer, das ist wirklich ein gutes Beispiel, sowas wie, wie Bad Brains, das ist so durchgeknallt und das ist sozusagen politisch schon aus seiner Form heraus und so. Ja. Ich meine, die Typen von Rage Against the Machine sind fantastische Musiker, der Sänger war toll und der Gitarrist war toll und alles so. Das war einfach auch nicht so ganz mein Geschmack, wenn ich dieses Crossover Metal-artige Zeug, das stand ich nicht so drauf. Ja. Aber ich finde eben so, da fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, dass man als Hörerin oder Hörer mit seiner Fantasie und seiner Gegenwelt, die man so im Kopf hat, mit der Musik zusammen irgendeine Art von widerständigem Denken bauen kann, ohne dass man so eine Bauanleitung hat.
Ja, klar,
das meine ich mit akademisch.
Ja, ja.
Und das ist so ein Akademismus, das ist so ein bisschen wie in der französischen Kunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts, weißt du, so ein Gemälde muss mindestens eine Schlacht oder eine historische oder eine biblische oder was weiß ich, oder einen Staatsmann oder so. Und demzufolge gibt es dann solche Regeln.
Ja.
Und das die sozusagen dann zu erfüllen, finde ich so mühselig.
Aber das ist doch was, diese Regel und Formelhaftigkeit ist doch was sich auch in der Kunst wiederfindet, die man vermeintlich schlauer oder, also Dogma von Lars von Trier so ein Beispiel, irgendwie 10 Regeln, die man befolgen muss, damit es ein Dogma-Film, ein zertifizierter Dogma-Film
ist. Ja gut, aber da ist es ja, da geht es ja darum, da dem liegt die These zugrunde, dass zu viel Freiheit arm macht.
Ja.
Wenn ich alles machen kann, dann wird es beliebig und deshalb setze ich mir eben wieder ganz enge Grenzen und Regeln oder ich mache die Not zu einer Tugend. Dann hat er nicht besonders viel Geld für seinen Film, dann sagt er, also das weißt du besser als ich als Ex-Film. Studierender, so, dann mache ich eben, zimmer ich mir eben irgendwelche Regeln, die sagen, es darf nur immer und was es da immer alles gibt. Und
das hast du ja auch
ist was anderes.
Ne? Das hast du auch mal über euch gesagt, dass ihr das auch gerne macht, dass ihr für jedes Album euch Regeln aufstellt, weil zu viel Freiheit nervt, sozusagen.
Also das ist etwas, was vor allem unser Produzent Moses Schneider, mit dem wir seit 2005 zusammenarbeiten, sehr gerne
so macht. Im Grunde genommen der deutsche Rick Rubin, muss man mal sagen.
Das wird er sicherlich gerne hören.
Also Moses Schneider ist wirklich eine deutsche Produzentenlegende und alle Bands, die man cool findet, die haben irgendwie schon mit ihm gearbeitet. So.
Das führt er sicher gern. also ich glaube, da geht es um eine technische Herangehensweise, dass man sagt, weniger ist mehr oder eben eine Rebellion gegen dieses, wir nehmen das Schlagzeug jetzt mit 600 Mikros auf, dass wir alles und stattdessen würde Moses Schneider eines nehmen.
Ja, ja.
Also das Schlagzeug zum Beispiel auf die Unendlichkeit ist immer nur ein Mikrofon.
Ja.
Wie bei einer Jazzplatte. Und diese Reduktion und dieses sich beschränken, das wäre so dieser Dogma-Gedanke, dass man sagt, ich komme dann gar nicht erst in dieses tiefe Tal der Möglichkeiten, dass ich 10.000 verschiedene Zusammenstellungen zusammenschneiden kann, sondern es ist eben das eine Ding und ich setze die Prioritäten und entscheide mich vorher.
Aber ist Rock nicht auch immer ein bisschen das Versprechen, ist Rock nicht auch ein bisschen das Versprechen nach Bombast, nach Übertreibung, nach Larger than life, wie es so schön heißt?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Also das haben wir, glaube ich, mit dem Stück, mit dem Album K.O.K. war das so ein bisschen unser Ziel, dieses auch ironische Spiel mit diesem Bombastrock, diesem Prog-Rock, auch vom Cover her, mit diesen Raumschiffen und so, diesen Gemälden, Airbrush-Gemälden von Chris Voss. Und auch auf dem darauffolgenden Album, dem weißen Album, gibt es so eine Größe, die vielleicht mehr so ein bisschen in Richtung Roxy Music, Glam Rock und so ging. Es gibt aber auch manche Alben, die verlangen nach einem Minimalismus. Und für das Album Die Unendlichkeit zum Beispiel war es so, die Geschichte ist so groß und diese Lebensgeschichte ist so, wie soll ich sagen, vielleicht universell oder wenn man das jetzt aufgepumpt hätte, dann hätte man sehr viel verloren. Mhm. Und deshalb haben wir versucht, obwohl das Album sehr viel ausgefuchste Arrangements hat, ja. Haben wir versucht, einen Sound zu kreieren, der eher klein ist, eher intim, mhm. aber nicht Lo-Fi naja. Oder so. Es ist ein bisschen schwer,
ja, verstehe schon,
bisschen schwer zu erklären.
Ja, verstehe. Du hast ja auch mal gesagt, dass aus dem Dachsbau sozusagen ein bisschen auch aus der Unendlichkeit entstanden ist, mhm. weil aus dem Dachsbau auch eben sehr biografisch ist und du da aber anderen Raum, also vor allem anderen Raum hattest, weil es eben Buch ist und lyrisch mhm. ist, als auf der Platte noch diese Geschichte und diese Geschichten zu erzählen und auszuerzählen. Und dann fand ich aber lustig, dass du in einem Interview dann gesagt hast, und es kann ja sein, dass aus dem Dachsbau auch wieder eine neue Platte entsteht.
Das stimmt.
Das heißt, wird es jetzt unendlich perpetuieren, ab der Unendlichkeit.
Nein, aber es gibt natürlich bei Musikerinnen und Musikern, das wird jeder dir erzählen, den du dir einlädst hier in deine schöne Wohnung, gibt es dieses Zyklische. Ja. Man macht Alben, man macht Touren, man macht Alben, man macht ja. Touren. Und wenn man dazwischen das Glück hat, wie ich ein Buch schreiben und rausbringen zu können, dann ist das genau das, was dazwischen ist. Mhm. Und natürlich beeinflusst das dann wieder ja. den nächsten Schreibzyklus, nämlich die neuen Songs für ein neues Album.
Ja.
Und das ist schon sehr spannend, dass sich immer eines ein bisschen aus dem anderen ergibt. Und es war eigentlich bei uns auch schon immer so.
Was mich natürlich zur wichtigen Frage führt, jetzt ist gerade Sag alles ab rausgekommen, das zweite Best-of von euch. Jetzt ist natürlich die Frage, was arbeitet ihr schon am neuen Album? Und wenn ja, wann kommt es? Was können wir erwarten? Wie ist die Tracklist?
Ja, wir waren jetzt im Juni im Studio und haben das neue Album fertig aufgenommen. Und jetzt im Augenblick, während wir hier sitzen, wird es gerade gemixt.
Naja.
Muss ich jetzt nicht dabei sein, kann ich auch bei dir Cola trinken. Ja, das machen alles die Maschinen, ja. Ne? Gegen die man ja ist. Dann soll es voraussichtlich nächstes Jahr rauskommen. Das hat jetzt natürlich sehr viel, einen hohen spekulativen Gehalt wegen Corona.
Touren gekoppelt ist und
genau.
Das so unklar ist. Und so.
Das liegt jetzt natürlich so ein bisschen an diesem Virus und wie wird sich die allgemeine Lage für Konzertveranstalter, Bands, Clubs und so weiter verändern. Und natürlich ein Album, das nicht an eine Tour gekoppelt ist, man kann das ganz offen sagen, ist ein bisschen verschenkt, weil Touren das sind, mit dem Musikerinnen und Musiker heutzutage ihr Geld verdienen.
Ja.
Mit Alben verdient man so gut wie nichts und dann wäre es verschenkt, wenn man nicht touren kann, ein Album herauszubringen. Dann gibt es so verschiedene Szenarien. Wie wird das dann rausgebracht? Wann wird man wieder touren können und so? Aber es ist natürlich alles Spekulation.
Ja. Künstler machen ja heutzutage super selten nur noch Alben, ne, sondern bringen einfach einzelne Tracks raus oder viele junge Künstler.
Stimmt.
Diese kulturgeschichtliche Idee vom Album ist irgendwie so verschütt gegangen in der Idee des Streamings, das quasi permanent verfügbar ist und so.
Das stimmt.
Und auch so ausgehend davon, dass viele dann auf Soundcloud zum Beispiel mit Accounts anfangen, die quasi gar keine Alben anlegen und so. Glaubst du, dass für euch immer das Album die Ausdrucksform bleiben wird? Oder,
Also ich finde das eine sehr gute Frage, weil ich glaube schon, dass die Maßeinheit für Musik, jedenfalls für mich, immer der Song ist. Mhm. Und zwar der Song, der mich zu Tränen rührt.
Mhm.
Oder so wie du es beschrieben hast. Ja. Oder mich irgendwie auf eine positive Art in Wallung bringt oder zornig macht oder zu dem ich knutschen möchte oder tanzen oder so.
Ja. Oder am besten alles gleichzeitig.
So wie in der Jukebox. So. Ja. Deshalb kann ich das gut verstehen, dass sich das Format wieder hin zu diesen einzelnen Songs gewandelt hat.
Ja.
Wir haben halt den Luxus, Alben machen zu können. Und ich muss sagen, ich genieße es sehr, ein Album so zu schreiben und in einem Arbeitszyklus zu verfassen, der so ein bisschen einem Roman oder einem Film oder ein Film ist natürlich noch viel, viel aufwendiger, aber gleich, wo man sagt, man beschäftigt sich mit diesem Drehbuch oder diesem Liederzyklus oder diesem Erzählplot oder so über eine Zeit und arbeitet daran. Und ich finde das sehr, sehr schön und für uns wahrscheinlich ist es so das richtige Format. Aber ich kann mir auch vorstellen, einzelne Songs rauszubringen und einfach so zu veröffentlichen. Also ich finde das nicht, finde es überhaupt nicht verkehrt oder ehrenrührig oder so, weil ein Song kann manchmal, da kann manchmal mehr drin sein als in einem ganzen Album. Und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Was man merkt durch dieses Streaming und Soundclouds und sowas ist, dass Leute dazu neigen, nicht mehr fertig zu werden. Ja. Man hat das bei Kanye, wie heißt der Kanye? Oder
Ich sag immer Kanye.
Kanye West zum Beispiel, der sagt, dieses wirklich fantastische Pablo-Album, wo es dann immer weitergeht und so. Das ist etwas, das ich nicht gut nachvollziehen kann, weil ich möchte immer gern fertig werden.
Aber
für mich ist es schön, einen Schlussstrich ziehen zu können.
Das hat ja auch Steve Jobs gesagt. Er hat gesagt, Künstler werden fertig. Aber das ist etwas, was ich immer mit Prince habe. Ich finde, Prince-Songs sind immer eine Idee, an der der während des Songs man merkt, dass er irgendwann keine Lust mehr hat.
Mhm.
Und ich finde, ganz viele Prince-Songs hören sich so an, als wäre er während der Aufnahme aus dem Studio gegangen. Ich bin fertig, Leute, ihr könnt dort noch zu Ende spielen, aber ich gehe irgendwie, ich nehme dem an den nächsten Song auf. So, das habe ich bei dem immer so das Gefühl.
Ja, ich bin auch überhaupt kein Prince-Fan, muss ich zugeben.
Ja.
Ist komisch, weil ich begebe mich hier auf sehr dünnes Eis und werde angefeindet werden, aber ich habe das Prinzip nie so. Also aber das Fertigwerden finde ich. Also das Fertigwerden finde ich wichtig.
Ja.
Oder eben es bleibt definitiv unvollendet. Das gibt es natürlich auch. Das wäre so dieses Guided by Voices Prinzip.
Ja.
Ein Stück bricht ab und da wird aber auch nie wieder was dran gemacht.
Ja, das stimmt. Dann werden wir an dieser Stelle fertig. Künstler, die wir sind. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, ich fand es sensationell toll. Wenn das Album rauskommt und es wieder was zu bereden gibt, dann komm gerne wieder vorbei.
Ja.
Also jederzeit. Bring auch Jan mit, dann kann ich mit Jan noch ein bisschen
so
über Fassbinde quatschen.
Ja, so machen wir das.
Und ansonsten viel Spaß beim Mixen und bis ganz bald.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Und ihr, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Burkeberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Die Nils Burkeberg Erfahrung. Von und mit Nils Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg. Die Nils Burkeberg Erfahrung.